Okay, Leute, raus aus den Federn. Es ist saukalt da draußen. Wir sind ja auch nicht in Miami Beach, sondern bei den Nostromo-Gesprächen. Und dazu begrüße ich meine beiden Kollegen. Hallo, lieber Fred.
Hallo, lieber Basti.
Und den lieben Udo. Hallo.
Moin, moin, lieber Basti und Tag auch Fred.
Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam über den Film und täglich grüßt das Murmeltier zu sprechen. Okay, Leute, raus aus den Federn. Es ist saukalt da draußen. Wir sind ja auch nicht in Miami Beach, sondern bei den Nostromo-Gesprächen. Und dazu begrüße ich meine beiden Kollegen Fred.
Hallo, lieber Basti.
Und den lieben Udo. Hallo.
Okay, zweiter Take. Ja, warum nicht? Moin, Jungs. Alles klar bei euch?
Na klar, super. Und wir haben uns heute versammelt, um gemeinsam über das Murmeltier zu sprechen.
Ah, okay.
Okay, Leute, raus aus den Federn. Es ist saukalt da draußen. Wir sind ja auch schließlich nicht in Miami Beach, sondern bei den Nostromo-Gesprächen. Und dazu begrüße ich meine beiden Kollegen. Hallo, Fred.
Hey, Leute, jetzt hier, stopp mal kurz. Das kann euer verdammter Ernst wirklich nicht sein. Wir haben genau dieses verdammte Gespräch, haben wir jetzt schon verdammte Scheiße noch. Viermal haben wir das schon gemacht. Mir reicht's.
Viermal? Das ist voll...
Ich bin raus, verdammt nochmal!
Hat der Udo gestern getrunken?
Ja, offensichtlich. Ich meine, wir machen schon 100 Folgen zusammen ungefähr. Also klar haben wir das schon mal gesprochen. Was ist denn los mit dir?
117. Ja. Okay, Leute, raus aus den Federn. Es ist saukalt da draußen. Wir sind ja auch schließlich nicht in Miami Beach, sondern bei den Nostromo-Gesprächen. Und dazu begrüße ich meine beiden Kollegen. Fred, hallo.
Hallo, lieber Basti.
Und den lieben Udo, hallo.
Boah. Tachchen. Udo? Ich weiß wirklich nicht, wie ich dieses Gespräch nochmal führen soll. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Jungs. Ich bin fertig. Nee,
hättest du uns das nicht vorher sagen können?
Na, da hätten wir doch einfach einen neuen Termin machen können.
Ist doch nee, ein Ding. Ihr habt keine Ahnung, wie oft ich über diesen Film mit euch schon gesprochen habe. Und ganz ehrlich, wenn ich es nochmal höre, dann... Ich schaff das nicht mehr. Ich schaff das. Ich kann... Auch wenn ich den Film noch so sehr mag, wenn ich noch 100 Mal darüber sprechen muss, dann dreh ich durch.
Basti, weißt du, wo Udo wohnt? Ich glaube, der braucht einen Arzt.
Okay, Leute, raus aus den Federn. Es ist saukalt da draußen. Wir sind ja schließlich auch nicht in Miami Beach, sondern bei den Nostromo-Gesprächen. Und dazu begrüße ich meine beiden Kollegen. Fred, hallo.
Hallo, lieber Basti.
Und meinen lieben Kollegen und Freund, den Udo.
Ah, das ist so schön, euch zu hören. Fred, sag mal, geht's dir wieder gut? Ich habe gehört, du warst krank. Ist alles wieder in Ordnung?
Ein bisschen Husten noch, aber eigentlich so langsam geht's bergauf. Und dir so?
Bei mir ist auch alles soweit ganz gut. Ganz schön wunderschöner Tag heute. Die Sonne scheint und ich bin einfach froh, euch zu hören. Basti, wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich könnte mich nicht besser fühlen. Ich habe gerade das Murmeltier geschaut nochmal und hier scheint Sonne. Es ist tolle, klare Luft. Also ich freue mich tatsächlich, hier zu sein mit euch und heute über das Murmeltier zu sprechen.
Oh, jetzt freue ich mich auch aufs Gespräch. Ich habe das Murmeltier auch gehört, einige Male.
Und damit ein herzliches Willkommen zu den Nostromo-Gesprächen, liebe Leute. Und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu unserer letzten Folge im Jahr 2024. Und ja, Mensch, jetzt hier wirklich mal die Frage in der Runde. Wir haben es schon gehört, Fred, du hast jetzt gerade die Weihnachtsfeiertage ein bisschen vor dich hingekränkelt. Wie hast du es denn trotzdem verbringen können? Gab es ein paar Highlights jetzt für dich gerade oder hältst du da den Mantel des Schweigens über die Weihnachtsfeiertage?
Naja, ich war halt mehr oder weniger ans Bett gefesselt und mich hat meine PlayStation mit Hogwarts verzaubert. Ich konnte... durch das Harry Potter Universum streifen. Das hat mich in den fitteren Momenten in Weihnachtsstimmung ein bisschen gehalten. Bei euch war es hoffentlich etwas schöner.
Ja, definitiv. Bei uns ist ja immer so, dass das Heiligabend-Ding ist ein bisschen kleiner und ein bisschen ruhiger. Bei uns ist der große Festtag immer der erste Weihnachtsfeiertag, weil mein Sohn da seinen Geburtstag feiert und da kracht immer die ganze Hütte. Dementsprechend, war schön. Und den zweiten musste ich dann dringend mal ein bisschen Ruhe tanken, einfach bei so viel Action und Gedöns und so, dann mal ein bisschen runterkommen. Und war eine schöne Zeit, ganz allgemein. Boah, ich habe dieses Harry Potter-Ding und Weihnachten Diese Verbindung habe ich nie ganz verstanden. Ich liebe Harry Potter, aber ich habe nie verstanden, warum ist Harry Potter mit Weihnachten verknüpft irgendwie. Fred, hast du eine Erklärung für mich?
Das hat was mit der Märchenhaftigkeit zu tun, mit diesem, also das Fantasy und Weihnachten, glaube ich, ganz gut funktionieren. Auch Herr der Ringe und Weihnachten ist, oder Weihnachten und Winter ist einfach eine Zeit, wo dieses Märchenhafte, Düstere, es sind ja auch Filme, die in einer bergigen, waldigen, schneeigen Gegend spielen. Das passt irgendwie gut zusammen. Dann kam die zusätzlich zur Weihnachtszeit jeweils in die ins Kino. Und Leute, die wie ich die Filme auch alle im Kino gesehen haben, sind halt zu Weihnachten, haben sich auf Weihnachten oder die Weihnachtszeit gefreut, weil da der nächste Teil rauskam. Und das könnten verschiedene Gründe sein.
Okay, nee, kann ich nachvollziehen. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Weil bei mir ist so, wenn ich Sachen in den Player reinschmeiße zu Weihnachten, ist immer eher so Comedy-Zeit, weil ich ganz gerne so, der Dezember ist immer wahnsinnig hektisch, anstrengend und manchmal auch so ein bisschen kräftezehrend, energiezehrend, und da brauche ich dann immer ganz gerne mal so komödiantische Dinge, wo ich auch mal lachen und auch mal abschalten kann, oder so richtig trashiges Zeug, was mich irgendwie mal so ganz, ganz rausreißt, da habe ich immer unglaublich Bock drauf, so im Dezember. Ich kann den Ansatz wirklich nachvollziehen. Basti, wie war dein Weihnachtsfest?
Also ich würde sagen, es ist schon familiengeprägt gewesen, und jeder, der da draußen irgendwie viel Familie, Schwiegerfamilie dergleichen hat, der weiß schon, was da für Herausforderungen auf einen da warten können. Die haben wir alle gemeistert. Ich hatte jetzt dafür jetzt anderthalb Tage, also ein bisschen Ruhe. Ich hatte schon mit dem Udo schon einmal kurz gepodcastet. Wir haben schon mal eine Folge vorab aufgezeichnet. Das heißt, die hört ihr erst in 2025. Und ansonsten habe ich die Zeit genutzt, weil Sohnemann ist gerade bei der Oma, da Füße hochlegen und mal ein paar Filme schauen und einfach mal ein bisschen durchatmen. Und da haben wir tatsächlich auch Harry Potter gesehen. 7.1 und 7.2 haben wir geschaut. Um die Frage vielleicht auch nochmal kurz so mit zu beantworten, es ist sehr oft und sehr viel auch ein Weihnachtssetting im Film auch mit eingebaut. Also das kommt auch noch mit dazu.
Okay.
Das trägt ganz viel zur Stimmung auch noch mit bei. Also das ist immer was Anheimelndes, und ja, es ist ja auch wirklich echt eine fantastische Reihe. Also auch als Filmreihe jetzt mal losgelöst wirklich von den Büchern, kann man wirklich sagen, so Standalone, das kann wirklich Jahrzehnte wirklich bestehen. Also das ist ganz fantastisch.
Das ist interessant. Ja, ich habe die Filme alle exakt einmal gesehen, weil ich so tief drin bin in diesem Buchding und in diesem Buch-Hörbuch-Ding, dass ich die Filme zwar mochte, aber die für mich immer überhaupt gar nicht rankamen an, ich sag jetzt mal, das Original. Und ich dementsprechend immer wieder zu den Büchern greife oder zu den Hörbüchern greife und die Filme dann bei mir immer so ein bisschen untergehen. Weil wenn ich Bock auf Harry Potter habe, dann immer auf die ganze Geschichte, auf das große Ganze, auf einfach alles. Und dann führt bei mir kein Weg an der literarischen Vorlage vorbei irgendwie. Das ist bei Herr der Ringe genau andersrum. Bei Herr der Ringe habe ich dreimal versucht, die literarische Vorlage zu lesen, und dreimal im zweiten Band abgebrochen, weil es mir echt zu blöde war. Und ich habe die Filme dann dementsprechend häufiger gesehen. Und wenn ich da Bock auf den Stoff habe, dann greife ich immer eher zu den Filmen als zu den Büchern. Das ist ganz interessant. Ich habe es halt zuerst gelesen, und bei uns in der Familie war das wirklich so, dass die ganze Familie dem Ganzen so entgegengefiebert hat, dass wir dann meistens dann schon irgendwann die englischen Bücher vorbestellt hatten, und direkt am ersten Erscheinungstag wurden die auf Englisch dann gelesen. Oft haben wir dann auch direkt zwei bestellt, weil eins nicht gereicht hat für die ganze Familie. Also es wurde richtig zelebriert, ne? Also das muss ich schon sagen, das war einfach zu Hause voll der Kult. Also nicht so, dass wir uns jetzt angestellt hätten bei irgendwelchen Buchläden. So bescheuert sind wir dann am Ende dann doch nicht da durchgegangen. Wo ich will das gar nicht stigmatisieren. Aber das wäre mir zu viel gewesen, in der Kälte zu stehen und eine komplette Nacht lang vor einem Buchladen zu stehen. Soweit ist es nicht gegangen. Der nächste Morgen hat gereicht. Aber, aber es wurde schon sehr zelebriert, doch.
Das ist total verrückt, weil es auch ein paar Generationen danach, also bei meinem Sohn, immer noch funktioniert.
Ja, voll.
Also es ist total faszinierend. Also das zieht immer noch in seinen Bann. Wir lesen ja auch gerade den zweiten Band. Danach müssen wir erstmal pausieren, weil wir hatten schon die ersten zwei Filme mit ihm gesehen, und der dritte, den haben wir auch schon gesehen, aber da hat er sich dann doch ein bisschen gegruselt. Ja. Es ging, da hatte natürlich dann trotzdem noch Bock drauf, aber da wollen wir dann jetzt erstmal ganz kurz die Stopptaste drücken und erstmal noch das zweite Buch zu Ende lesen und dann noch ein bisschen warten, dass dann noch so eine Spannung sozusagen sich aufbaut, dass wir das dann ein bisschen mit den Schuljahren auch noch koppeln können. Und ja.
Ja. Ja, es braucht auch dann einfach ab einem gewissen Band auch wirklich das nötige Alter. Sonst ist es dann irgendwann echt ein bisschen zu krass.
Mhm. Weil wir gerade bei dem Thema sind, alte Filme hier zu sprechen, ich hatte mir kurz gedacht, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht einmal ganz kurz darüber sprechen, wie so unser Filmjahr war, und damit meine ich nicht nur aktuelle Filme aus dem Jahr 2024, sondern ob es da irgendwelche Highlights auch bei euch gehabt, also Filme, die ihr wiederentdeckt habt, die vielleicht auch, weiß Gott, wie viel älter sind, aber vielleicht einfach so 5 Picks rauszunehmen und sagt so, die haben mich so ein bisschen so das Jahr begleitet oder die hatten so einen Impact auf mich oder ihr sagt, die fand ich ganz furchtbar, die fand ich ganz schlecht zum Beispiel. Das kann ja auch sein. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann würde ich sagen, Fred, magst du kurz mal mit uns sharen, was du so dieses Jahr für dich so entdeckt hast und gesehen hast und vielleicht sogar auch im Kino?
Wollen wir vielleicht 3 immer jeder einen machen, damit das nicht so...
Das können wir gerne machen, klar.
Gut, dann kann ich sie mich in Ruhe raussuchen aus meiner großen Liste. Ich nehme mal nicht die ganz großen auf der Hand liegenden für mich wie Dune Teil 2, sondern letztens gesehen, nicht im Kino, einen etwas älteren Film von 2013, auf einem Streamingdienst, No Turning Back von Stephen Knight mit Tom Hardy. Große Empfehlung. Kennt ihr den? Wenn ihr den nicht kennt... Du kennst ihn, Udo?
Ich kenne ihn und lustigerweise hat er eine Verbindung zu einem Film, den ich gleich auch nennen werde in irgendeiner Art und Weise. Doch, den habe ich gesehen, ja. Den habe ich ja auch im Regal stehen tatsächlich.
Super. Dann mach doch gleich mit der Verbindung weiter.
Die Verbindung, ich bin tatsächlich größtenteils auf Kinofilme gegangen, weil ich wieder mal ziemlich viel geguckt habe im Kino dieses Jahr. Und da würde ich den Film Daddy-O nennen. Der ist echt untergegangen. In diesem Film, ja, zumindest hatte ich so den Eindruck, dass den auch in meiner ganzen Bubble und auch hier in der Stadt, in dem kleinen Kino, wo ich bin und so, dass den irgendwie kein Mensch gesehen hat. Und die Verbindung ist, der spielt auch die ganze Zeit in einem Fahrzeug. In dem Fall ist es ein Taxi, wo Sean Penn und Dakota Johnson zusammen in einem Taxi einen Abend verbringen und die ganze Zeit eigentlich nur fahren und reden. Und mich das ganz unfassbar in den Bann gezogen hat. Und ich saß fast allein in dieser Kinovorstellung und war sehr begeistert, muss ich sagen. Und deshalb musste ich jetzt auch bei dem Film schon öfter an No Turning Back denken, weil da ja die Prämisse eine ähnliche ist. Der sitzt ja alleine in seinem Fahrzeug und telefoniert eigentlich nur und macht sonstige Dinge.
Du siehst aber ist nur ansonsten Tom Hardy und, und die Nacht.
Ja, genau. Deshalb ist ein spannendes Setting und ich mag das auch, wenn das gut gemacht wird und ausgekostet und ausgelotet wird irgendwie. Und Daddy-O, definitiv eins meiner Kino-Highlights in diesem Jahr. Der hat das geschafft und das also ganz magisch. Ich habe den auch meinem Neffen empfohlen, also ganz andere Generation, viel jüngerer Mensch. Und der war auch im Kino und vollkommen begeistert. Ist da auch rausgekommen und meinte, boah, danke, der wäre mir komplett durchgeschlüpft. Und der war großartig. Ja, so würde ich das auch unterschreiben. Basti, dein Pick.
Ich habe das ja Kino gestartet mit All of Us Strangers, ein Film, den ich null auf dem Schirm hatte. Meine Freundin mich gefragt hat, ey, los, komm, wollen wir uns den mal anschauen? Und ich habe mir weder die Prämisse durchgelesen, noch ein Kinoplakat angeschaut, sondern bin einfach mit in den Film gegangen, ohne was zu wissen. Und dann hat der Film mich schon ganz schön umgehauen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Kinosaal so sehr geschluchzt hat. Also wirklich am Ende, der halbe Kinosaal hat wirklich geschluchzt. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Der Typ, der neben uns saß, der war genervt, der ist dann rausgegangen. weil der Film zum Schluss wirklich richtig krass, wirklich diese Emotionalität natürlich auch ausspielt. Aber es hat mich irgendwie getroffen. Also wenn dieses Lied von Frankie Goes to Hollywood da am Ende kommt, ich weiß gerade nicht, welches das ist. Es wird meistens immer zu Weihnachten rumgespielt. Alter, das war wirklich echt hart. Verdammt guter Film, richtig gut gespielt. Er sieht auch fantastisch aus und ist super gespielt. Also ganz dicke Empfehlung, All of Us Strangers.
Das wäre auch mein Kinofilm gewesen, der auf meiner Liste steht. Da habe ich einen anderen mehr. Ah. Also ich schließe mich an, großartiger Film. Dann nehme ich einen anderen ganz großartigen Film, aber mir lasse ich jetzt die Kinofilme mal weg, weil die hat man alle auf dem Schirm. Einer, der vielleicht untergegangen ist von 2021, glaube direkt eine Netflix-Produktion, ist The Power of the Dog von Jane Campion.
Ja.
Und mit Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst und Jesse Plemons, die wirklich, also ein fantastischer Film mit fantastischen Momenten, super Bildern und krass, einfach krass, unbedingt schauen.
Mhm. Klingt gut. Ich mach weiter mit Kino. Auch aktueller Film aus diesem Jahr. Der ist definitiv bekannter und auch in der Bubble definitiv äußerst eingeschlagen. Ich möchte ihn trotzdem nennen, weil es für mich wirklich das Kino-Highlight des Jahres ist. Und ich gucke hier gerade wirklich auf meine gesamte Liste, was ich alles so im Kino gesehen habe. Und also ich muss sagen, der steht für mich weit vorne. Ich glaube, die meisten Menschen werden das wissen, die zumindest irgendwie meinem Letterboxd-Krempel folgen. Das ist Late Night with the Devil, der bei mir echt eingeschlagen hat wie eine Granate und direkt so in meine Liste von allerliebsten Filmen reingesprungen ist. Und das liegt an ganz, ganz vielen Dingen. Der hat so einen unfassbaren Charme, dieser Hauptdarsteller hat so einen unfassbaren Charme. Und dieses, also das ist wie sitzen auf der heimischen Wohnzimmer-Couch. Dieses ganze Ding ist so ein Wohlfühlteil. Ich würde gar nicht mal sagen, dass das so ein wahnsinnig guter Horrorfilm ist in dem Sinne. Nee, ist er vielleicht nicht. Aber der hat so viel Geiles. Diese Musik, diese Band, diese Show ganz generell, auch die Leute, die da auftreten. Und das passt für mich alles ganz wunderbar zusammen. Ich war da, war ich zwei oder dreimal im Kino drin? Also mindestens zweimal. Und ich habe den dieses Jahr dann, glaube ich, insgesamt locker viermal gesehen, wenn nicht fünfmal. Und werde den wieder und wieder gucken. Das ist so einer, der ist jetzt so in diesem Bunch of Movies, die ich einfach immer und immer und immer und immer wieder gucken kann und an denen ich einfach immer Freude habe. Late Night with the Devil, Kino-Highlight, absolut geil.
Gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist gleich auf meiner Liste gelandet.
Perfekt.
Ich habe eine sehr schöne Überleitung, denn der Udo hat dieses Jahr wollte zumindest ein Bohnensuppenrezept auf jeden Fall noch sharen mit seiner Community bei Letterboxd. Als er nämlich im Kino bei Civil War war, hat er sich so sehr gelangweilt, dass er über Omas Bohnensuppenrezept nachgedacht hat. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum Udo so viel Zeit hatte dafür, darüber nachzudenken. Denn ich fand Civil War nämlich fantastisch. Ich fand nämlich, das ist für mich aufgrund der Aktualität, also wie es gerade auf dieser Scheißwelt gerade aussieht, entschuldigt, wenn ich das so salopp sage, ist dieser Film geradezu prophetisch und ich finde die Art und Weise, die Konflikte, die da drinnen eigentlich gar nicht stattfinden, also für die Protagonisten, sondern dass sie einfach nur durch diese kaputte Welt da reisen, das finde ich geradezu fantastisch mit der ganzen Musik, der Kamera. Ich finde das toll, dass der Film nur bei mir als Zuschauer Fragen aufwirft, wie, was ist da passiert, warum machen die das? Das finde ich fantastisch, das finde ich toll, das lässt mich komplett an diesen Film docken und ich kann jeden verstehen, der das nicht kann. Also Udo ist da nicht ganz alleine, da gibt es ganz viele andere Leute, die es auch so sehen, aber für mich war das ein absolutes Highlight dieser Film. Civil War.
Ich fand das inhaltlich ja auch gar nicht verkehrt. Ne? Was mich da rausgerissen hat, war wirklich die Form. Also die Art der Regie und vor allem der Einsatz von Musik und solche Sachen. Mich hat das so rausgerissen aus dieser Stimmung, das hat mich richtig geärgert an vielen Stellen. Also das war wirklich eins zu eins das, was da der Regisseur abgerissen hat, was mich immer wieder irgendwie einfach rausgezerrt hat und dann auch wirklich manchmal genervt, manchmal gelangweilt hat. Ich habe da noch viel drüber nachgedacht. Eigentlich hatte der Film eine Menge drin, was ich hätte viel mehr mögen müssen und konnte es dann einfach nicht. Naja, vielleicht kriegt er irgendwann nochmal seine zweite Chance. Vielleicht war es auch mal wieder so ein klassischer Fall von falscher Abend, falscher Film oder was auch immer. Aber also ich habe das noch sehr präsent mit dieser Kinobegegnung und ich war wirklich nicht angetan.
Vielleicht eine Ergänzung dazu, dem Stefan, der ja auch schon ein paar Mal bei uns hier zu Gast war, dem ging das ähnlich und ich habe, also er war wirklich auch richtig enttäuscht, war er, und dann habe ich gesagt, reden wir von einem anderen Film. Dann hat er sich ein zweites Mal den Film angeschaut und hat dann so langsam verstanden, was ich zumindest meinte, und dann meinte er, er braucht sogar noch ein drittes Mal, um dann wahrscheinlich da richtig reinzukommen. Ja. Also ich kann auch Leute verstehen, die sagen, so ein Film, der mir beim ersten Mal gefällt, warum soll ich dem zwei, drei Chancen geben? Also das kann ich auch verstehen.
Ja, aber manchmal ist das bei mir wirklich so, und ich habe auch manche Filme schon gehabt in meiner Vita, wo ich den mal geguckt habe und den wirklich irgendwie abgewatscht habe mit, keine Ahnung, 2 von 10 Punkten, und beim nächsten Mal habe ich den geliebt irgendwie. Das kommt bei mir durchaus mal vor. Ich bin da ein unglaublicher Stimmungstyp und es gibt manchmal Abende, wo ich Filmen begegne, die einfach nicht zu meiner Stimmung und dem Abend passen, weil ich dann irgendwie emotional in einer ganz anderen Schublade unterwegs bin, irgendwie was ganz anderes brauche, und dann hat der Film auch einfach keine Chance. Deshalb sage ich das auch immer wieder dazu, wenn meine Kritiken so rauskommen, das sind einfach Momentaufnahmen. Das ist wirklich dieser Moment, und das heißt nicht, dass es nicht 2 Jahre später komplett anders aussieht. Das kann bei mir passieren und das auch regelmäßig. Also das ist oft nicht unbedingt der Film. Es gibt Filme, die finde ich einfach richtig doof, aber oft ist das auch wirklich so eine Mixtur dann aus Stimmung und anderen Komponenten.
Mhm. Fred, was hast du noch um uns Schönes mitgebracht?
Das ist auch ein Film, der jetzt super da reinpasst, und zwar habe ich letztens einen Film gesehen, der aus den 80ern ist, dessen Titel ich kannte, ihr vielleicht auch und vielleicht auch gesehen habt, Killing Fields, Schreiendes Land. Ich habe den bisher nicht gesehen. Mhm. Und habe den jetzt vor ein paar Wochen geschaut und gedacht, das ist wahrscheinlich der schönste, also im Sinne wirklich von schönste Kriegsfilm, den gibt, den es wo gibt, wo den es gibt. Wisst, was ich meine? Also von Bildern und von der Musik her, die Musik ist von Mike Oldfield, und auch von Bildern her einfach ein Film, der eine ganz besondere Stimmung hat und wo ich schon überlegt habe, ob wir mal drüber sprechen im Podcast. So sehr hat er mich beeindruckt, und der hat auch einige Schwächen, deutliche oder viele Kritikpunkte, aber ist auch gleichzeitig sehr sehenswert. Und ich glaube, wir hatten noch keinen Kriegsfilm oder Antikriegsfilm. Korrekt. Und dachte, dann wäre das vielleicht mal einer, den viele Leute vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Mhm. Große Empfehlung entsprechend, okay. Killing Fields.
Cool.
Nicht übel. Ich komme mit Kinoempfehlung Nummer 3, auch eins meiner Highlights und auch so ein Ticken untergegangen zumindest. Und interessant ist, das hat auch so ein bisschen eine Verbindung zu einem Film, den wir hier schon besprochen haben, nämlich Renaissance, Paris 2054. Dieses Jahr kam ins Kino Mars Express, und das ist auch ein animierter französischer Science-Fiction-Film. Und den fand ich wirklich toll. Der sah im Kino ganz großartig aus und der hat super interessante Themen drin. Der ist nicht zu ausufernd, sondern eher knackig und ziemlich dicht. Und der macht einfach total Spaß, weil der einen in so ein Blade Runner-artiges Feeling mit reinnimmt, weil der wirklich spannende philosophische Ansätze hat, aber die jetzt nicht zu sehr auswalzt, dass man da sich völlig drin verliert, sondern der trotzdem irgendwie stringent durchgeht, der auch mit Action aufwartet und der eben dadurch, dass er französisch ist, Dinge einfach manchmal ein bisschen anders macht als so amerikanische Vorbilder. Und also ich war da im Kino sehr angetan. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Kinofilme, die ich jetzt hier gerade hätte nennen können. Aber ich mag ja ganz gerne so ein bisschen die Underdogs. Und also Mars Express ist, glaube ich, so einer. Den haben viele, würde ich denken, nicht unbedingt mitbekommen. Und der ist absolut sehenswert, wenn man mal Lust auf animierte Science-Fiction hat, die einfach Spaß macht irgendwie, die einfach sich gut anfühlt und auch ein bisschen was in einem hinterlässt.
Mhm. Coole Empfehlung, die habe ich mir gleich mal notiert. Mhm. Ich habe als dritten Pick habe ich mir zwei Filme aufgeschrieben. Das liegt daran, dass die alle beide von A24 sind. Und dann damit wäre es eigentlich schon die dritten Filme, weil Civil War ist ja auch von A24. Zum einen geht es um Loveless Bleeding und Maxine.
Schön, die habe ich auch beide mit auf meiner Liste und halt weiter unten stehen, aber gut, dass du sie nennst.
Genau, die wollte ich unbedingt noch mit hervorheben. Also Maxine müssten wir jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der Zukunft auf jeden Fall über die Reihe unbedingt einen Podcast machen müssen. Mhm. Ich liebe wirklich diese Ty West Trilogie mit X, Pearl und Maxine. Und Loveless Bleeding war so ein bisschen so ein Geheimtipp immer die ganze Zeit. Ich hatte den Trailer damals im Kino gesehen und wusste, den will ich unbedingt sehen. Und wir haben es auch nicht bereut. Fantastischer Film. Der ist, also das Sujet ist schon ganz spannend. Der Cast ist toll. Rose Glass hat hier eine fantastische Regiearbeit abgeliefert. Und dieser Cast, also Kristen Stewart, Katie O'Brien und Ed Harris, meine Herren. Also es ist wirklich ganz fantastisch. Und sollte es jemand da draußen noch nicht gesehen haben, dicke Empfehlung.
Ja, und auch also Optik und Musik, ne, das hat mich völlig weggeblasen. Ich war da direkt an Tag 1 im Kino, in einem völlig vollen und sehr begeisterten Kinosaal. Und das muss ich schon sagen, also das ist auch ein Film, der ist wirklich für Augen und Ohren ein Genuss. Absolut. Egal, wie man jetzt so zum Inhalt steht, ob einen das packt oder nicht packt, der ist alleine so schon sehens- und hörenswert, weil er einfach unglaublich gut aussieht und auch wirklich ganz fantastisch klingt. Super.
Hab ich gleich mal auch noch. Habe ich, glaube ich, schon wegignoriert. Mhm.
Ich gebe noch eine aktuelle Empfehlung, wenn ich darf. So quasi eine Honorable Mention oder wie auch immer. Ist zwar ein größerer Film, aber ich glaube, der fliegt auch unterm Radar. In manchen Kinos läuft der, meine ich sogar noch, ganz knapp. Conclave, den ich...
Ja, den möchte ich auch gern sehen.
Ich hatte überhaupt keine Erwartung. Ich wurde da von einem Kollegen mit reingenommen und wir dachten einfach, gut, gucken wir halt mal, ne? Und ich war sehr begeistert. Tolle Stimmung, ein toller Thriller, dieses ganze Setting, dieses ganze Thema und auch wirklich, also da auch die Darstellerriege, die geben echt Vollgas. Also ich muss sagen, ich war ganz erstaunt und sehr begeistert. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses Thema dann so bekommen kann und dass mich auch diese Inszenierung dann so bekommen kann. Also da sind ein paar Bilder drin, wirklich, die möchte man sich einrahmen. Das sieht ganz unglaublich gut aus. Schönes Ding.
Den möchte ich auch im Kino sehen. Ja, ich habe einen Klassiker nachgeholt. Das wird dich freuen, Basti. Darkstar. Den habe ich, also es ging ja darum, welche Filme hängen geblieben sind. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich gut fand, also für einen persönlichen Geschmack und ob ich ihn nochmal sehen möchte, aber er ist auf jeden Fall hängen geblieben und es war eine Freude, das kulturhistorisch aufzuarbeiten quasi und das mal nachgeholt zu haben. Das Gummiballmonster wird einfach immer in Erinnerung bleiben.
Ja, geil. Das ist korrekt. Und das ist vor allem auch so ein Startschuss auch für Dan O'Bannon gewesen, der dann auch das Drehbuch für Alien geschrieben hat. Und so, das ist wirklich so ein Film, der hat alles so ins Laufen gebracht. Filmhistorisch macht das schon Sinn.
Genau. Ja. Alles führt zu Nostromo-Gespräche. Da endet die Evolution.
Es ist so.
Das ist korrekt.
Es ist so.
Hat jemand von euch Alien Romulus in irgendeinen Listen?
Nein. Gesehen.
Habe ich drin. Habe ich drin. Doch, also, aber meine Liste ist lang. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, was ich im Kino alles mindestens sehenswert fand. Ne? Und da ist der definitiv auch mit drin. Ja.
Okay. Dann hätte ich noch einen alten Klassiker, den ich entdeckt habe. Den habe ich sehr, 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 sehr lange auf meiner Watchlist gehabt. Und ich habe mir diesen Film vor 2 Jahren bestellt bei meinem Film Dealer des Vertrauens im deutschsprachigen Ausland. Und ich musste 2 Jahre lang warten, bis der dann ankam und ich habe den in der gleichen Zeit, während ich dann gedacht habe, okay, der Film kommt niemals an, habe ich den auf so einer Plattenbörse gesehen, auf so einer Filmbörse und die Rede ist von The Beyond, beziehungsweise hier im Deutschen auch Über dem Jenseits oder Ibon, die 7 Tore des Schreckens oder Geisterstadt der Zombies von Lucio Fulci. Ja, der Film kam dann trotzdem, Udo weiß das auch, denn dem habe ich ihn geschenkt dann zu Weihnachten. Oder zum Geburtstag war es, glaube ich, sogar. Aber ich habe ihn dann rüber geschickt. Genau, das ist wirklich so einer von den, ich würde sagen, das ist ein Opus Magnum oder Magnus, wie sagt man das? Wie heißt das richtig? Opus Magnum.
Wie auch immer.
Ja.
Das, genau. Also, es ist Fultis Opus Magnum, definitiv. Das ist ein fantastischer Film. Ich liebe dieses Ende, ich liebe diesen Soundtrack. Der Film ist düster, der hat alles, was ich mag. Fantastischer Film. Und endlich ist er auch, ist er nicht sogar runter jetzt? Haben sie den nicht freigegeben? Ist er egal.
Keine Ahnung.
Guckt euch an. Dicke Empfehlung. Dicke Empfehlung. Fantastischer Film.
Cool. Okay. Soll ich noch einen nennen? Einen könnte ich noch.
Also könnte ich auch noch ein paar.
Ich
würde sagen, jeder macht noch einen.
Ich würde nämlich noch was ganz, ganz Altes nennen, weil ich da, also den kennt, glaube ich, echt einfach keine Sau. Hier gibt es ja immer dieses Double Feature. Ne? Ich erzähle öfter von diesem Festival und die machen ja auch ein ganz normales Double Feature, immer wenn es nicht zu heiß ist, also nicht in der Sommerpause. Und da war jetzt so ein Double Feature aus 2 Filmen, die mich beide sehr begeistert haben. Und der eine war so ein Klon von E.T., der heißt Mac and Me und den fand ich schon ganz außergewöhnlich. Der hat wirklich Spaß gemacht. Aber dann kam als 2. Film da ein Film, ein deutscher Film, der hat mich echt umgepustet, weil ich behaupten würde, das ist eine richtige Comedy-Granate auf seine ganz eigene Art, weil der so dermaßen unfassbar bescheuert ist. Der ist so bayerischer Science-Fiction-Sauf-Comedy-Blödsinn. Ich war sehr begeistert an diesem Abend. Und das ist Xaver und sein außerirdischer Freund. Also wenn man mal mit irgendwie Kumpels irgendwo wegfährt und so ein Saufwochenende verbringt, dann ist das der Film to go, wirklich. Das ist also was da für Zitate drin sind und was da für Sachen passieren, da schlackern einem die Augen und die Ohren. Da muss das ganze Dorf hat da irgendwie mitgeholfen, diesen Film auf die Beine zu stellen. Und das merkt man auch, das ist irgendwie ein sehr herzlicher Film. Und also unfassbar, was man da so alles zu sehen bekommt. Ich möchte das hier mal erwähnen, weil ich glaube, okay, mir wäre der Film, ja, wenn der da nicht gelaufen wäre, niemals begegnet. Also ich habe vorher noch nie irgendwas von dem gesehen oder gehört. Ist aus dem Jahre 86 und hat auch so ein bisschen so diese, ja, wie bei Helge Schneider, einfach so ein bisschen anarchischen Humor. Ich weiß es nicht, wie man es anders umschreiben soll. Auf jeden Fall irgendwie ein unglaublich sehenswerter Film, wenn man mal richtig Bock auf so totalen Quatsch hat. Dann macht das einfach total Spaß und sorgt definitiv irgendwie für gute Laune.
Mein Film, der mich irgendwann Anfang des Jahres umgehauen hat, ist vom kanadischen Großmeister Villeneuve, und zwar einen, den ich nicht auf dem Schirm hatte, zumindest, das ist Incendies, die Frau, die singt. Kennt ihn einer von euch?
Nein. Nö.
Ich weiß gar nicht, wie man es kurz beschreiben kann. Es ist eigentlich Mystery und haut einen auch komplett aus dem Socken auf verschiedenen Ebenen, ist auch schwer zu verdauen. Zwillinge, deren Familie aus, ich glaube, Syrien oder also aus der Gegend stammt, recherchieren nach ihrer Mutter und reisen in das Land und durch das Land, um auf den Spuren ihrer Mutter. Fühlt sich teilweise so ein bisschen an wie Mockumentary, nur teilweise, ist trotzdem hochqualitativ, wie man es gewöhnt ist von Herrn Villeneuve, optisch auch, und wird dann, ich weiß nicht, ob man es Mindfuck nennen möchte, aber gewissermaßen schon. Auf einer dramatischen Ebene. Also harter Brocken, aber sehr empfehlenswert, wenn man sich ein bisschen runterreißen möchte.
Okay, cool. Klingt das mal ganz gut. Ich habe von dem irgendwie noch nie so richtig was gehört. Habe ich noch nie beim Villeneuve irgendwie in die Filmografie komplett reingeguckt? Ich bin gerade was verwirrt. Nee, wahrscheinlich nicht.
Ich gebe genauso. Mhm. Aber habe ich es mir gerade notiert.
Yep.
Cool. Dann würde ich hier fix noch die Runde abschließen und auch mit so einer kleinen Gegenüberstellung, denn ich war im Kino einmal bei dem für mich schlechtesten Film, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Kino verlassen habe des Jahres, nämlich Megalopolis von Francis Ford Coppola.
Ouch.
Das ist wirklich der erste Film, der es geschafft hat, mich aus dem Kino zu treiben. Ich war mit meiner Freundin da, wir hatten beide jetzt nicht vielleicht so den besten Tag, aber wir haben beide unabhängig voneinander uns wirklich angeschaut und mehrfach uns versichert, wollen wir uns das jetzt wirklich weiter noch anschauen. Wir waren auch übrigens nicht die einzigen. Einer auf Letterboxd, dem ich folge, der war zufällig auch in der gleichen Kinovorstellung, also so ein Zufall muss es auch mal geben. Die haben es durchgehalten, haben aber selber überlegt, auch schon rauszugehen und haben das ziemlich gefeiert, dass wir das getan haben. Also wir sind nach 90 Minuten Lauflänge sind wir halt einfach raus.
Von drei Stunden, oder?
Ich habe letztens jetzt einen Podcast gehört, wo Leute gesagt haben, das war mein Highlight des Kinojahres und man kann sich doch dem Film ja auch anders nähern von einer intellektuellen Betrachtungsweise. Und ich dachte mir so, holy shit, welche intellektuelle Betrachtungsweise lässt diese Art von Dialogen, dieses opernhafte, ich weiß nicht was Kitsch, überhaupt eigentlich wirklich zu? Kann man machen, ja, gebe ich recht, aber ich habe da keinen Zugang gefunden. Ich fand das ganz schlimm und furchtbar. Wie gesagt, war auch nicht der Einzige. Und die Leute, die da draußen wegen schlechten CGI rummeckern, das verstehe ich nicht. Das ist nämlich gar nicht der Kritikpunkt an dem Film, sondern der liegt einzig und allein in dieser ganzen merkwürdigen Konzeption. Und vor allen Dingen ist der Film wahnsinnig aus der Zeit gefallen. Also überhaupt nicht mein Cup of Tea. Dafür hat mich aber Smile Teil 2 komplett überrascht. Ich habe keine Erwartung an diesen Film gehabt. Ich bin einfach mitgegangen ins Kino. Kumpel hat gefragt, wollen wir ins Kino gehen, Smile 2? Ich so, na los, komm. Und dann hat der Film mich komplett umgehauen. Und die Performance da drin von der Hauptdarstellerin, gespielt von Naomi Scott, also fantastisch. Also wirklich, also von diesen ganzen Sequels zu diesen neueren Horrorfilm reingibt, hat der mich sehr überrascht und war für mich so ein kleines Highlight, weil ich nicht drauf vorbereitet war.
Cool. Ja, da muss ich definitiv noch beide sehen. Und mir fällt gerade auf, vielleicht müsste ich ja sogar dann noch einen nennen, wenn ich heute Abend im Kino war, denn heute gehe ich mit demselben Kollegen noch auch in eine A24-Produktion, nämlich in Heretic, wo ich auch noch sehr gespannt drauf bin. Das Kinojahr ist schließlich absolut noch nicht vorbei. Ich glaube, der neue Nosferatu, der läuft ja in Deutschland erst ganz knapp im nächsten Jahr an, ne? Vom Eggers?
So ist es, genau.
Ja, okay, nee, dann wird Heretic wahrscheinlich mein letzter Kinofilm diesen Jahres werden und das Ganze abschließen. Vielleicht wird das ja auch nochmal ein Highlight, weil also Hugh Grant mag ich persönlich total gerne. Ich sehe den echt gern, den Mann, und bin da gespannt, was er da jetzt, also in so einer Produktion da abgerissen hat. Ich habe ein paar gute Stimmen gehört, ein paar schlechte Stimmen gehört. Die sind mir alle völlig egal. Ich werde heute Abend sitzen und mich berieseln lassen und mich erfreuen, hoffentlich.
So weiß er zu berichten, wenn er aus dem Kino raus ist. Mhm. Und ich würde diesen Moment nutzen, um in unser Hauptgespräch einfach mal einzuleiten, denn wir haben schon so einiges vor heute. Wir haben heute ein wirklich, ich würde mal sagen, schon von vielen Leuten da draußen sehr stark und hart gefeierten Film da draußen. Viele sagen auch, das ist so ein richtiger Kultfilm. Das hat man sogar auch schon damals schon gesagt, als der schon als Videokassette rauskam, haben schon viele Leute gesagt, das ist so ein richtiger Kultfilm. Der ist in ganz vielen besten Listen mit drin. Das ist wirklich so ein Feel-Good-Film für die meisten Leute, die ich kenne. Also ich kenne wirklich wenige Leute, die mit dem Film nichts anfangen können. Und ich habe mir gedacht, weil dieses Jahr so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, möchte ich das auf der wohl positivsten Note irgendwie nur enden. Und das kann halt einfach nur Groundhog Day in Deutschen und täglich grüßt das Murmeltier. Und ich hab tatsächlich eine sehr lange Geschichte mit dem Film. Ich habe den Film nämlich tatsächlich 1995 zum ersten Mal gesehen auf Videokassette, und zwar auf einer Rückfahrt von Lorette de Mar in Spanien im Reisebus wieder zurück nach Deutschland. Das war eine sehr lange Fahrt, sehr, sehr anstrengend und sehr kalt und sehr ungemütlich, und der Busfahrer hatte den einen oder anderen Film. Und unter anderem eben halt auch den, und da hatte ich den dort gesehen, und dann meine Mutter natürlich danach auch gleich mit uns im Kaufmarkt geguckt, gibt es den schon irgendwo zu kaufen, und dann hatten wir den auch wirklich so mit als erste richtige Kaufkassette auch bei uns im Regal zu stehen. Also da habe ich sehr lange Erinnerungen an den Film dran, lebe also auch schon sehr lange mit dem Film, und wollte fragen, wie sieht's denn bei euch aus, Fred? Hast du denn so eine Verbindung zu und täglich grüßt das Murmeltier?
Nicht annähernd so intensiv, aber doch eigentlich eine gute und auch lang zurückreichende. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wann in den 90ern ich geschaut habe, und es war auch mit meinen Eltern garantiert zusammen, würde ich sagen, irgendwann Mitte 90er oder im Familienkontext, würde ich behaupten, und habe den wahrscheinlich auch dann in den Nullerjahren zum letzten Mal gesehen, aber bestimmt 3 bis 5 Mal, und habe ihn gern geschaut. Mhm. Immer. Und habe ihn jetzt dann heute seitdem, vielleicht so seit 20 Jahren, das erste Mal wieder geschaut, würde ich sagen.
Ah, ja. Krass. Und wie sieht es bei dir aus, Udo?
Ja, der war bei uns auf jeden Fall ein Familienfilm und ist auf jeden Fall irgendwie auch auf VHS gelandet. Da bin ich mir sicher, weil ich habe den definitiv Mitte bis Ende der 90er sehr, sehr regelmäßig gesehen. Und auch da ansonsten immer, wenn sich mal eine Gelegenheit gegeben hat, weil, also ich bin ganz klar Fraktion, das ist für mich ein Feel-Good-Film. Wenn ich den reinschmeiße, dann habe ich immer wieder einfach totalen Spaß. Und so ist der halt immer, wenn man mal nicht wusste, was man mal so gucken soll, ist der auf jeden Fall im Player gelandet. Also das ist, der begleitet mich schon sehr, sehr lange. Und tatsächlich habe ich ihn jetzt auch eine ganze Weile mal nicht gesehen. Ich kann gar nicht sagen, wie lange, aber wirklich eine ganze Weile, und dann jetzt für diesen Podcast wieder, was mich sehr gefreut hat, weil es wurde irgendwie mal wieder Zeit. Dadurch, dass man so lange schon hier kein Free-TV mehr hat, ne, begegnen einem solche Dinge nicht mehr ständig. Die VHS von damals gibt's auch nicht mehr alle, also die hier habe ich nicht mehr, und es war schön, dem Ganzen jetzt hier nochmal entgegenzutreten und sich das alles nochmal mit, halbwegs erwachseneren Augen anzugucken, wenn man meine Augen so nennen kann.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie wir heute die verschiedenen Gesprächspunkte heute so ein bisschen so angehen, denn der Film bietet ja wirklich wahnsinnig viel Angriffsfläche, deswegen möchte ich ganz gerne dieses Vorgeplänkel ein bisschen kurz halten, vielleicht an Anfang noch gestellt, den Film erstmal so ein bisschen so einzuordnen. Der ist aus dem Jahr 93, der ist von, wie ich finde, schmerzlich vermisst Harold Ramis. Man kennt ihn ja sicherlich auch als Egon Spengler von den Ghostbusters. Hat eine tolle Vita an Filmen und Komödien. Dieser Film ist auch gleichzeitig die 6. Zusammenarbeit mit Bill Murray, der hier den Hauptdarsteller gibt und den Phil Connors spielt. In Nebenrollen finden wir noch Andy McDowell als Rita und Chris Elliott als Larry. Genre. Viele sagen, das ist so eine klassische Komödie. Ja, sehe ich auch. Ich sehe aber auch vor allem viel Fantasy da drin. Romanze ist da sicherlich auch mit drin. Aber für mich ist das trotzdem irgendwie so auch ganz klassisch Drama. Ich würde kurz mit dieser ersten Frage der Einordnung beginnen. Udo, wie würdest du denn diesen Film selber auch einordnen? Wo siehst du den denn?
Ich gucke den ganz klar als Komödie. Ich sehe all die anderen Elemente, aber trotzdem, was der Film bei mir am meisten macht, ist Schmunzeln, Grinsen und Lachen. Und das teilweise auch sehr viel und sehr laut und und auch immer wieder an bestimmten Stellen. Also ich finde, das ist eine unglaublich zitatwürdige Komödie. Und die hat so ganz, ganz viele andere Dinge noch mit drin. Aber das ist für mich definitiv der Kern. Fred?
Ich habe ihn genauso, wie du ihn beschrieben hast, in Erinnerung gehabt und erwartet, dass ich ihn heute auch so sehe. Und war dann erstaunt, dass dann vielleicht so ab der Mitte vom Film ich gemerkt habe, dass der sehr viel Düsteres und Dramapotenzial gehabt hätte und das aber sich dem verweigert. Und in der Feel-Good-Komödie bleibt und die hat bei mir dann am Ende heute nicht mehr so gezündet. Aber eigentlich habe ich erwartet, dass ich ihn so sehe, wie Udo das gesagt hat, einfach zum Schmunzeln von Anfang bis Ende. So kenne ich den eigentlich.
Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe mir den Film ja auch nochmal heute angeschaut, im O-Ton, auch mit dem Audiokommentar vom Regisseur. Das war hin und wieder tatsächlich sehr aufschlussreich. Ein paar Sachen sind allerdings, weil der Film wirklich so großen Kultstatus hat, natürlich waren es bekannt, die Trivia-Fakten. Und da gibt es ja noch so einige und da gehen wir drauf rein. Bevor wir richtig reingehen, gibt es noch irgendwelche Vorbemerkungen von euch, irgendwelche Anmerkungen?
Nö.
Spontan nicht. Nö. Kommt alles zwischendurch sehr gut.
Wunderbar. Dann würde ich noch ganz kurz für die paar wenige Menschen, die wirklich diesen Film nicht gesehen haben, kurz zusammenfassen, um was es geht. Es ist ganz einfach. Der Wetteransager, der Wetterfrosch, Phil Connors, der wird nach Punxsutawney geschickt, um da einen Beitrag für den Nachrichtensender aufzuzeichnen zum Murmeltiertag. Ja, und nachdem der Murmeltiertag vorbei ist, beginnt der Tag wieder von vorne. Und Phil Connors ist dazu verdammt, diesen Tag immer und immer wieder zu durchleben. Genau. Und diese Idee, die hat sich Harold Ramis ja nicht selber ausgedacht, denn der Danny Rubin ist auf die Idee gekommen, dieses Drehbuch zu schreiben und hat das ans Studio weitergegeben und Harold Ramis wurde das angetragen und der fand die Idee tatsächlich sehr gut und hat sich gleich an Rewrite rangesetzt, denn ursprünglich sollte dieser Film eigentlich in Punxsutawney beginnen. Der sollte eigentlich anfangen, während also Phil Connors wacht auf und wundert sich, hä, was ist denn jetzt hier los? Und wir sehen sozusagen immer wieder ab Punxsutawney. Und die haben dann in Reshoots dann diese komplette Eröffnungsszene im Studio, wie sie dahin fahren, wie die Stadt etabliert wird, tatsächlich dann nachgedreht.
Was ich gut finde.
Genau.
Finde ich sehr, sehr gut, weil mir bringt das auf jeden Fall auch direkt die Figuren etwas näher. Ich verstehe so ein bisschen die Verbindung zwischen den Figuren. Für mich ist das total wichtig, um den Phil noch mehr greifen zu können, wie der so tickt, wie der so ist, wie ich den auch finde und empfinde als Charakter in diesem Film. Ich glaube, ich hätte da sonst ein paar Schwierigkeiten. Natürlich hätten die dann hier und da und dort wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge dann reingebaut. Aber also für mich war das schon genau das richtige Opening, um da so reinzukommen, in so ein Feeling reinzukommen, um wirklich bei den Figuren auch zu sein und schon mal Sympathien aufzubauen oder Antipathien aufzubauen. Also das find ich sehr, da hat Ramis ein gutes Händchen bewiesen, einfach für so einen guten, galanten Aufbau von diesem Film.
Mein erster Aufhänger für unser Gespräch wäre tatsächlich auch gleich das Drehbuch. Denn die Drehbuchstruktur ist, wenn man so will, ja eigentlich super einfach. Wir haben wirklich einen ganz klassischen Dreiakter und die Ausgangssituation ist dann am Ende komplett gedreht, dann am Ende. Das heißt also, unser Hauptdarsteller hat einen charakterlichen Wandel erfahren. Sprich also vom absoluten Pessimisten und Zyniker zum altruistischen doch positiven Menschen oder zumindest auf jeden Fall ist er nicht mehr pessimistisch, sondern schon eher optimistischen Menschen, hat der Film sozusagen so eine klassische Wendung und ich finde das eigentlich ziemlich cool, wie der dann gestaged ist, wie die mit diesen Timestamps umgehen, wie uns die Geschichte sozusagen erzählt wird und dieser Spin, nämlich, dass sich Harold Ramis und aber auch der Drehbuchautor, der Danny Rubin, dazu entschieden haben, das Ganze aus einer positiven Sicht zu beschreiben. Und ich glaube, da hast du, Fred, ja die meisten Hürden ja damit, mit genau dieser Ansicht sozusagen. Also da sozusagen nicht das Pessimistische, das die dunkle Seite sozusagen auszunutzen, sondern so optimistisch wie möglich an diesen Stoff zu gehen. Und deswegen würde ich ganz kurz erstmal mit dir anfangen.
das Schlechte wegzuhaben.
Naja, das vielleicht nicht, weil es gibt noch andere Kritikpunkte am Film, aber vielleicht hier drehbuchseitig. Ja. Wie kommst du dazu? Warum? Wieso fühlst du das so?
Es soll ja auch eine Feel-Good-Komödie sein, wollen ja das so auch enden. Aber was mir aufgestoßen ist, ist, also heute habe ich mit ihm ab einem gewissen Punkt nicht mehr mitgefühlt. Also als Arschloch war einfach ein Arschloch am Anfang oder als Zyniker, wie auch immer, das hat einen dann auch gefreut, dass er dann bei Andy McDowell erstmal haufenweise Ohrfeigen kriegt. Anstatt wie bei der Nancy vorher direkt zu landen. Das war quasi in sich stimmig. Aber ab dem gewissen Punkt, wo er anfängt, sein Selbst quasi zu verlieren, also nicht ein besserer Mensch zu sein oder bessere Taten zu machen, sondern ein anderer Mensch zu werden, fand ich es erstens, also zum einen heute beim Schauen irgendwie unerträglich schleimig. Er ist ein anderer Mensch geworden, den ich gar nicht mochte. Den ich irgendwie einfach übertrieben positiv, freundlich, wie auch, eben altruistisch, selbstlos halt, geworden ist. Und ich habe ihm das gar nicht mehr abgenommen und gedacht, möchte man wirklich auch so sein? Und ich meine, er hat ja nun 10.000, oder da sind wir noch nicht bei wie lange, aber er hat ja 10.000 Tage wahrscheinlich da verbracht und hat er vielleicht auch seine Reinkarnation da gefunden und ist total aufgegangen, aber ist in so einem, ich habe mir dann einfach mal schnell aufgeschrieben, hat nebenbei, wo ist denn zum weichgespülten, debil grinsenden, langweiligen, schleimenden Jesus geworden ist. Das ist das, was mir irgendwie
das ist der Hot-Take der Folge.
Ist das, was mir in dem Moment dann, als er da so einfach in der Endsequenz einfach nur super freudig war, ich so, irgendwie das passt nicht und habe dann kurz drüber nachgedacht und auch, ist die Moral vom Film, dass so wie man ist, ist man schlecht und muss jemand komplett anders werden? Damit konnte ich nichts anfangen. Ich bin eher so vom prinzipiellen Herangehensweise, würde ich sagen, wenn ich was Schlechtes mache, muss ich lernen, was ich gut mache. Also wie ich was das besser machen kann. Und der Film hat aber irgendwie mir gezeigt, so, du bist schlecht, also werde ein anderer. So, das kam irgendwie heute bei mir an, bei dem Film.
Aber das sagt ja der Film ja gar nicht.
Das ist jetzt die Frage. Ich sage, das ist das, was bei mir so die Wirkung ist, und du kannst mir gern sagen, woran ich sehe, dass es nicht so ist. Weil aus meiner Sicht ist er ein komplett anderer Mensch geworden, eben einer, der eben gar nicht mehr schlecht drauf sein darf, quasi. Also ich meine, Zynismus als Lebensgrundlage ist vielleicht schlecht, aber ab und zu mal mies drauf sein ist einfach mal okay.
Aber Zynismus kommt nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt einfach nur viele schlechte Erfahrungen, die summiert sozusagen sich dann halt wiederum nach außen verbalisieren, also als Schutzmechanismus dient ja meistens ja auch vielen Leuten, die Zynismus ja anwenden. Oder allgemein Humor ist ja auch so ein Schutzmechanismus. Und deswegen kann man ja sozusagen wieder auf den Ursprung zurückkehren, sozusagen wieder auf diesen Reset-Button drücken. Wie war es denn, bevor ich zynisch war, bevor ich Humor brauchte, um durch diese Welt zu kommen? Vielleicht liegt es an meiner Perspektive, von meiner Perspektive auf die Welt. Und vielleicht kann man die sozusagen einfach nur ein bisschen wieder gerade richten, also sozusagen wieder neutralisieren.
Ich habe da vielleicht so ein bisschen einen eigenen Blick auf diesen ganzen Film und deshalb möchte ich da gerade mal reingrätschen. Ich finde das spannend, Fred, wie du diesen Film siehst. Wenn ich da drauf gucke, ja, Phil ist irgendwie die Hauptfigur, wir folgen Phil die ganze Zeit, aber für mich ist der gefühlt, jetzt wirklich ganz, ganz persönlich betrachtet, überhaupt gar nicht der Kern des Ganzen. Ich gucke mir gar nicht so sehr seine Entwicklung, seine Moral an, sondern was für mich diesen Kern des Films ausmacht, ist eigentlich ganz, ganz viel diese Stadt. Diese Stadt und diese ganzen kleinen und größeren anderen Figuren, diese Menschen, dieses Eintauchen in diese anderen Charaktere und in dieses Leben dort und in diese Verbindungen. Und das, was mich da so reinzieht, ist vielleicht eine ganz andere Form von Moral. Moral in Anführungsstrichen, wenn man so will, die Moral der Geschichte. Für mich ist das so ein, man kann da hinkommen und das ganz oberflächlich betrachten und das sind alles einfach irgendwelche Pappfiguren, die irgendwelchen komischen Krempel machen. Aber hier zeigt uns der Film mit der Zeit, man taucht da richtig rein, man kriegt die menschelnde Verbindung, man baut Sympathien auf in ganz viele dieser Menschen und Situationen und Ideen und Stimmungen und das, was die da so tun und auch lassen und wer die so sind. Und für mich ist das der viel größere Anker, in den ich dann da reingehe. Und Phil ist eigentlich für mich nur das Vehikel, um da richtig einsteigen zu können. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Phil von Anfang bis Ende komplett unsympathisch. Das geht mir bei ganz vielen Rollen von Bill Murray so. Und das finde ich gar nicht schlimm. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich sehe da einen Menschen, und da gehe ich komplett mit, den ich nicht mag. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn am Anfang nicht. Ich mag ihn am Ende nicht. Aber der macht für mich den Film gar nicht aus. Denn das Ding ist, ich mag fast alle anderen in diesem Film. Und das zieht mich so mit. Mich zieht viel mehr das, was passiert um ihn rum mit, als er. Ich finde viel spannender, was passiert mit den anderen, als mit ihm. Und das zieht mich da so rein. Also sei es wirklich seine Kollegin und sein Kollege, seien es die ganzen Figuren aus der Stadt, sei es wirklich, was mit diesen ganzen kleinen Geschichten dann passiert, ne? Und dann mit dieser Betrachtungsweise kriegt der Film halt irgendwie einen anderen Kern, eine andere Moral der Geschichte. Wenn ich da so drauf gucke, also, dann ja.
Ich gehe da so auch komplett mit dir mit. Das ist die Stärke des Films und ich mag den Film. Ist ja nicht so, dass ich den Film nicht mag und auch anders Erinnerung habe. Es ist das eben ab dem Punkt, wo die Film zum selbstlosen Guten hingeht, dass ich das nicht mitfühlen konnte. Und dass mich das ein bisschen heute am Genuss abgehalten hat.
Was hättest Deswegen du dir da
würde
gewünscht?
Ich den Film ab. Das kann ich nicht genau sagen. Es kann einfach sein, dass ich in dem Moment vielleicht, dass der ein bisschen rauer geblieben wäre. Gern ein guter Mensch, aber immer noch einen kleinen bösen Spruch ab und zu mal gebracht oder sowas. Also, dass der sich nicht so komplett aufgibt oder so. Na,
tut er das nicht ganz am Ende mit der improvisierten Line mit dem, mieten wir uns besser erstmal was?
Genau, da, ein, zwei Sachen kommt da noch. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich da an irgendwelchen, also es gab mehrere Stellen, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt irgendwie zu kitschig, weihnachtlich irgendwas aufgesetzt. Und es hat mich heute ein bisschen eher wieder vom Genuss weggebracht und hat mich in mir dann auch diese Frage, wie ich gesagt habe, ob das jetzt dazu, ob das die Moral sein soll, dass ich mich komplett ändern muss oder ob ich nicht einfach erstmal, ob ich nicht auch grumpy sein darf ab und zu mal. Zynismus ist natürlich noch was anderes. Deswegen ist der Film jetzt aber nicht an sich schlecht, sondern im Gegenteil, ich mag den trotzdem. Und vor allem die erste Hälfte bis dahin ist einfach schon annähernd göttlich, was genau das angeht, was du sagtest, diese vielen kleinen Sachen, die da zusammenspielen.
Also ich glaube, den Punkt werde ich später nochmal mit aufgreifen, auf jeden Fall, weil der ist auch verknüpft mit ein paar anderen Sachen. Ich finde nämlich dieses fantastische Ding, nämlich diese Zeitschleife, die wahrscheinlich ausgelöst wird durch sein Verhalten. Ich mutmaße jetzt einfach so, das könnt ihr wahrscheinlich anders sehen, aber sein Verhalten, wie er sich seinem Umfeld gegenüber verhält, ist eben halt, also da ist sozusagen diese Grenze des Zynismus mehrfach durchbrochen. Heute würde man sagen, viele Red Flags von so jemandem hältst du dich fern. Sowas ist ein toxischer Mensch halt.
Du hattest ja ursprünglich auch gefragt, wo noch mehr Drama drin gewesen wäre und in diesem ganzen Zeitschleifenthema an sich steckt natürlich viel Potenzial für bis hin zu psychotisch Joker-artigen Möglichkeiten, die man da hätte reingehen können, wo der Drehbuchautor ja auch, oder wo die teilweise ja überlegt haben, da auch mehr reinzugehen, bevor Harold Ramis das glatt gebügelt hat.
Deswegen jetzt nochmal genau nachgefragt, aber dann würden wir über einen komplett anderen Film mehr sprechen. Genau. Und wir reden ja halt über den Film und das ist ja eine Entscheidung.
Genau.
Und da sagst du so zum Beispiel, damit kommst du halt nicht klar, zu glatt gebügelt
ist. Nein. Das stört mich überhaupt nicht, dass es nicht so ist. Sondern das ist bloß so ein Punkt, wo ich heute, und ich weiß, ich kann mich an vor 20 Jahren nicht erinnern, aber es gab so ein paar Punkte, wo ich dachte, da haben sie jetzt die Kurve gekriegt, da hätte man auch noch, das im Grunde ist es ja diese Fantasy und es ist zwar kein Sci-Fi-Film, aber dieser Sci-Fi-Gedanke von dieser Zeitschleife, es triggert ja trotzdem im Kopf das, was da noch hätte passieren können. Und es ist gut, dass der Film das nicht macht, soll er auch gar nicht, aber er hat es trotzdem getriggert. Die fragen, was, also, und er spielt es ja leicht an, zum Beispiel, als sie dann anfängt, Briefkästen umzufahren. Na, also wo es direkt angesprochen wird, ein Tag ohne Konsequenzen.
Er spricht es ja auch noch mehr an durch die ganzen Selbstmordaktionen und so weiter und so fort.
Also oder genau, teast, es wird, da,
ja. Er teast es wird schon er dann noch
düster, genau.
Genau, er teast schon ganz klar an, was alles so passieren kann. Und ich finde das ganz gut, dass er die Linie nicht durchbricht, denn wie der Basti sagt, das wäre eine ganz andere Art von Film. Man hätte ja auch einen psychologischen Horrorfilm draus machen können bei dem Stoff. Das ist ganz offen, was man daraus machen will. Aber ich finde in dem Fall einfach unglaublich gut, dass Ramis hier entschieden hat, das hier ist ein Ding, ein Feel-Good-Ding für Familien, ein Feel-Good-Ding für einfach jeder Mann, jeder Frau, jedes Kind. Völlig egal, da kann jeder reinsteigen und trotzdem lässt man die Themen halt nicht komplett raus. Die Depression, die Wut, diese Zustände. Es wird genug angeteased, dass da die eigene Fantasie eine ganze Menge daraus machen kann mit einem, was würde ich denn machen, würde ich diesen verdammten Scheißtag immer und immer wieder erleben und jeden Tag die gleichen Gesichter, die gleichen Sprüche, was würde ich daraus machen? Ich glaube, dass da hat dann jede Person, die diesen Film erlebt, schon auch nochmal einen ganz eigenen Film im Kopf, zumindest sobald man anfängt drüber nachzudenken.
Ich fand es auch spannend. Ich habe den ja als Feel-Good-Film in Erinnerung und war auch erstaunt, wie weit er da tatsächlich geht, zum Beispiel mit den Selbstmordszenen. Das hatte ich gar nicht bei Erinnerung und fand das auch super so. Also war kein Kritikpunkt.
Also die Zeitschleife zwingt ja Phil, sich mit diesen Konsequenzen seiner Handlung ja auch wirklich auseinanderzusetzen und dass diese Selbstbestimmung aber auch unter diesen wiederholten Umständen immer trotzdem möglich ist und da brauchst du eben halt diese Grenzen. Ja, wir denken ja, während wir das sehen, ja auch drüber nach, was wäre denn wenn? Der Film lässt es ja auch zu, dass wir darüber nachdenken können. Gerade wenn sich Szenen wiederholen, wir das sozusagen mal ganz kurz abschalten können und mal ganz kurz drüber nachdenken können. Und dieser Ausweg, zumindest ich sag mal so, dieses größere Ziel dieser Zeitschleife ist, dass du echte Zufriedenheit damit erreichen kannst, indem du anderen hilfst und dich persönlich weiterentwickelst. Das ist so ein Ding. Das finde ich ja per se gar nicht mal so schlecht, weil du kriegst eine komplett neue Perspektive, obwohl du einen und denselben Tag immer und wieder erlebst und kannst dich sozusagen selber für dich verbessern, dass sozusagen dein ich bin pessimistisch, ich bin mürrisch, ich bin stur, wie auch immer, ablegen kannst, weil das ist ja bloß eine innere Haltung deiner Umwelt gegenüber. Und die wird sozusagen durch diese Zeitschleife korrigiert. Ich finde das aber nicht moralisierend, weil er kommt ja selber zum Schluss. Er hätte ja auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sich umbringen können. Früh aufwachen, gleich einen Toaster in die Badewanne nehmen und dann ist gut. Und das macht er halt so oft, wie es geht. Aber irgendwann kommt er halt zum Schluss, ich muss was anderes machen. Und das bringt es dann eben halt auch. Also es ist ja immer noch, wie ich finde, seine eigene Motivation.
Und es ist unglaublich schön geschrieben, wie diese Angelhaken ausgelegt werden für die Dinge, die er dann für sich findet. Sei es das Klavierspiel oder das mit den Eisskulpturen und alles, was ihn dann wirklich auch ganz offensichtlich inspiriert und dazu verführt, mal was Neues auszuprobieren, was Neues in sein Leben reinzubringen und einfach mal was anderes zu machen. Ne? Französische Sprache zu lernen ist hier erstmal nur ein Vehikel, um irgendwie eine Frau ins Bett zu kriegen. Gut, aber das ist mit den anderen Dingen, das verändert sich halt über diesen Film. Er hat irgendwann aus sich selber Lust auf Neues, aus sich selber Lust, aus seinen eigenen Grenzen auszubrechen. Und das finde ich eine unglaublich schöne Botschaft. Einfach wirklich rauszugehen, zu leben, zu machen, Neues zu probieren und nicht so festgefahren, immer den gleichen Krempel wieder durchzuziehen. Das finde ich super. Das zündet mich selber auch an. Es gibt so Filme, die das können und der hat das zumindest zu einem Teil irgendwie mit drin.
Ja, und genau dieser, gerade der Aspekt auf Kunst und Musik machen ist, berührt mich natürlich dann auch sofort, also dieses so die Zeit zu verwenden, anstatt ewig rumzubackern, die ersten 5000 Tage lang. Ich vermute, ich hätte schon nach 250 Tagen angefangen, irgendwie in der Art entweder ein Instrument zu lernen oder haufenweise Bücher zu lesen, Filme zu gucken. Das wäre, glaube ich, viel eher meins gewesen. Vor in eine Zeitschleife. Gleich mal kurze Frage, was wäre in eurer Zeitschleife, wenn ihr in der Zeitschleife gefangen wärt, die erste Tätigkeit, wo ihr gedacht hättet, die mache ich jetzt mal 10 Tage lang?
Also ich bin ja sowieso immer für Sachen ausprobieren und das mache ich in meinem Leben grundsätzlich, dass ich eigentlich jedes Jahr irgendwie neue Dinge ausprobiere und gucke, ob die was für mich sind. Und ich glaube, das wäre in dem Fall so, dass ich das konstant auch weiter tun würde. Also definitiv neue Instrumente ist bei mir sowieso jedes Jahr dran. Ich versuche immer gerne neue Instrumente aus und steigere mich da auch manchmal richtig exzessiv rein. Und das hätte ich in so einem Setting definitiv weitergemacht. Literatur sowieso, Filme sowieso, aber ganz generell einfach Sachen ausprobieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass mich das mit diesen Eisskulpturen auch total begeistert hätte, einfach mal zu probieren, sowas zu machen. Ich wäre da vielleicht relativ talentfrei, aber es ist nicht so, dass ich da keinen Spaß dran hätte. Oder halt, ne, wie eher bei so einem Auftritt zu landen und einfach zu trainieren, wie das für mich ist, live vor Menschen aufzutreten, was ja was ist, wo ich mich als Musiker schon viele Jahre immer wieder drum drücke. Oder halt wirklich so in Dinge einzusteigen, die man sich sonst vielleicht nicht traut, weil ich durch dieses, ich erlebe das jeden Tag aufs Neue, kann ich mich Stück für Stück an Sachen rantasten, die ich sonst sprunghaft machen müsste. Hätte viel mehr Zeit, mich daran zu tasten und mich in diesen Settings wohlzufühlen und da für mich mehr Mut aufzubauen und einfach vielleicht sogar noch viel tiefer dann in diese Sachen einzusteigen, als ich das jetzt sonst in meinem ganz normalen linearen Leben so tun könnte. Das fände ich sehr, sehr spannend.
Also ich würde es genauso machen. Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit immer irgendwas ausprobieren. Ich würde an Ideen arbeiten, schreiben. Und auch wenn sie am nächsten Tag weg sind, aber im Kopf sind sie ja trotzdem noch da. Ich würde viele Dinge ausprobieren. Gerade jetzt, was Musikinstrumente angeht, wenn es jetzt um andere kreative Sachen geht, eine Szene zum Beispiel auflösen, alle so eine Sachen halt, also ganz viel Erfahrung sammeln. Und das würde ich tatsächlich alles machen. Also ich würde, wenn das so ein Tag wäre, wo auch meine Familie auch halbtags da ist, auch diesen Tag auch intensiv mit denen erleben jedes Mal und von verschiedenen Facetten beleuchten. Also ich habe da so viele Sachen, also ein und denselben Tag, ich wüsste, wie ich diese Zeit tatsächlich füllen kann, tatsächlich. Mhm.
Das Limit ist halt immer genau das Gemeine, dieser Reset. Dass alles, was außerhalb deines Kopfes quasi deine Erinnerung ist, ist halt wieder auf Null.
Ja, man kann keine Musikalben schreiben.
Das ist aber nicht ganz so schlimm.
Ja, genau, du kannst halt nichts von Dauer machen. Also es ist immer nur in deinem Kopf erhalten.
Aber also da sage ich so ein gewisses Jein, weil das Ding ist halt, wenn du was einmal im Kopf dir durchdacht hast, dann kannst du das jederzeit zu Papier bringen. Was ich damit sagen will, ist halt, es ist ja trotzdem da. Du kannst zwar nichts der Nachwelt hinterlassen, aber es ist bei dir da. Und das bringt dich ja weiter wieder zu einem nächsten Punkt. Also das ist ja, du setzt dir jeden Tag sozusagen wieder neue Ziele, neue Punkte. Ich kann mir sicherlich schon vorstellen, dass es da wahrscheinlich halt auch dann irgendwann auch so ein Loch gibt, wo du da wahrscheinlich reinfallen wirst, wo du sagst, okay, ich möchte ja ganz gerne was der Nachwelt geben. Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Punkt, ist das denn vielleicht auch ein hehres altruistisches Ziel, was du da verfolgst? Oder ist es sozusagen nur persönliche Optimierung, die dir die du da bevorzugst, ist wirklich eine Zeitschleife vielleicht daran, was zu ändern? I don't know, das weiß ich nicht. Das müsste man dann halt rausfinden, wie unsere Zeitschleife dann zu interpretieren wäre. Aber nach dem Film müssten wir eigentlich schon ganz schön verbitterte, grumpy White Man sein, um da rein zu geraten. Und ich sehe da eigentlich keinen von uns.
Nee, also wir sind hier keine Bill Murray-Phils, die völlig grumpy durch die Gegend rennen und mit nichts und niemandem was zu tun haben wollen. Das ist einfach eine andere Grundvoraussetzung.
Da möchte ich an der Stelle gerne auch mal den Punkt mal richtig schön rausnehmen, Bill Murray. Udo, du hast es schon gesagt, du magst die Figur und meistens Bill Murray eigentlich überhaupt nicht als Figur. Hier ist es so, also hier wirklich so, da muss man wirklich sagen, Hochachtung vor Bill Murray, dass der das so durchziehen konnte und uns das trotzdem irgendwie nachvollziehbar, erfahrbar gemacht hat. Wie die das nämlich gedreht haben, die haben das ja back-to-back die ganzen Szenen gedreht. Das heißt also, alles, was zum Beispiel draußen auf der Straße passiert, wenn er seinen ehemaligen Schulkumpel Ned Ryerson sieht, das haben die wirklich bei Minusgraden draußen Stück für Stück jedes Mal nacheinander gedreht. Also teilweise 4 Tage lang nur diese Szene sozusagen zu drehen, jedes Mal, wenn er auf ihn trifft. Und er muss sich dabei immer verändern. Und er brauchte dann sozusagen immer das Mindset, okay, ich bin jetzt an Tag X und das heißt also, er braucht entsprechende Notizen und natürlich eine gute Regieanweisung von Harold Ramis. Und da muss ich wirklich sagen, dafür, dass sie das so gedreht haben, funktioniert das im Film verdammt gut. Und da wollte ich fragen, ob ihr das auch so beobachtet habt, Fred.
Ich wäre da nicht drauf gekommen. Ich hätte eher gedacht, Also bei mir hat es so gut funktioniert. Ich hätte gedacht, die haben das immer wieder vom Neuen quasi, was natürlich nicht geht. Ich habe da gar nicht so groß Gedanken gemacht, aber dass die da so springen, sieht man dem Film nicht an. Das ist, der läuft echt fluffig.
Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Aber ich finde, wenn ich das dann so lese und höre und dann das Ergebnis sehe, ich finde diese Metaebene so genial, dass also diese Art von Film und diese Thematik eigentlich auch ein bisschen das Leben der Darsteller und Darstellerinnen irgendwie widerspiegelt. Dieses, wir kommen zu einem Filmset und erleben Tag für Tag denselben Krempel immer und immer wieder. Und er verändert sich in Nuancen dadurch, dass man mal andere Texte sagt und so. Aber im Endeffekt, also es ist, glaube ich, ein ähnliches Feeling. Das finde ich eine total spannende Metaebene. Aber also Ramis, Ich muss wirklich den Hut ziehen vor diesem Mann, was der da alles bedacht hat, worauf der geachtet hat, wie gut er sein Team geschult hat und auch, dass der die Leute so gut kannte. Bill Murray war in der Zeit in einer Scheidung drin und der sowieso, der ist ein Typ, wie ich das von mehreren Drehs weiß und von mehreren Filmen schon gelesen habe, der eigentlich immer sehr hochmotiviert ans Set kommt und so mit der Zeit immer irgendwann die Lust verliert. Und Ramis hat seinen gesamten Drehplan danach ausgerichtet, dass er deshalb den ganzen netten Phil-Kram am Anfang runterkurbelt, während Murray noch motiviert ist und Bock hat und nach hinten raus den ganzen eher wütenden und depressiven Shit dreht, einfach weil dann Murray auch in so einer Stimmung ist. Und das gekoppelt mit der gleichzeitig laufenden Scheidung und einem ziemlich aufgelösten Murray, dem es gar nicht so gut ging. Also da musste Ramis echt unfassbar viel Krempel, Fäden in den Händen halten, organisieren, dass das so funktioniert. Und ich glaube, das hat er hier meisterhaft über die Bühne gebracht.
Ja.
Harold Ramis äußert sich auch sehr positiv während des gesamten Films im Audiokommentar und auch im Abspann über seine Crew, über jeden. Der kannte bis in die kleinste Nebenrolle alle Darsteller noch per Namen. Ja. Der Assistant Director, der hier eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, nämlich in diesen Szenen, die sich immer wiederholen, passiert ja im Hintergrund ja ganz viel und das muss ja immer gleich sein. Und der Assistant Director war nur dafür da, dass der Hintergrund immer gleich und identisch ist, dass sozusagen alles am richtigen Ort ist, dass eine Fahne sich richtig bewegt, dass der Schnee richtig kommt und all so eine Sachen. Dafür war der mit verantwortlich, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass auch viele Szenen, zum Beispiel Autoverfolgungsszenen, komplett eine Second Unit gemacht hat, wo Ramis gesagt hat, ich hätte da gar nicht da sein können, es ging gar nicht, ist gar nicht möglich. Und der Film, ich würde jetzt sagen, nicht aus so einer künstlerischen Perspektive so krasse Fotografie hat, sondern es ist super funktional, es dient alles dieser Geschichte und auch die Ausleuchtung ist so, wie sagen wir so, subtil, dass ich niemals über die Kameraarbeit nachdenke. Ich finde das ganz, ganz fantastisch. Also das ist so, da kümmert sich Harold Ramis einfach nur um die Geschichte, die er erzählen will, ohne die irgendwie künstlerisch aufzuladen. Und das ist einer der weiteren, wie ich finde, großen Pluspunkte, die dieser Film hat. Der ist so ehrlich ist der.
Ja. Und man nimmt den Film auch zu jeder Zeit irgendwie, also ich zumindest nehme den Film zu jeder Zeit halt auch genau diesen Punkt, mit dem hier wiederholt sich die Zeit. Hier ist wieder dieselbe Figur, die wieder ankommt, genauso. Ich nehme dem Film das einfach ab. Das klappt, das funktioniert. Ich habe da zu keinem Zeitpunkt den Moment, wo ich rausgerissen werde und dieses Zeitschleifending nicht abkaufe. Und das finde ich super. Das muss man erstmal hinkriegen, so.
Das Zeitschleifending ist auch wirklich ein spannendes Ding, weil da haben die sich natürlich darüber Gedanken gemacht, wie kriegen wir das gestaged, dass wir das relativ schnell und einfach erzählen können. Ihr könnt euch bestimmt an den kleinen Bleistift erinnern, den er da immer zerbricht. Da hatten die sich tatsächlich überlegt, ob er sich abends immer die Haare abrasiert oder das Zimmer komplett zertrümmert und mit Graffiti beschmiert und all so eine Sachen. Und am Ende sind sie auf die Idee gekommen, einfach diesen Bleistift einfach zu zerbrechen und hinzulegen und dann weißt du das schon und es funktioniert.
Genau, du musst nicht komplett neu streichen.
Genau. Und die haben strategische Time-Marking-Devices in den Film eingebaut. Das ist unter anderem der Bleistift. Das ist aber auch Ned Ryerson oder die Hotelbesitzerin oder auch der Mann im Flur am Anfang. Oh ja. Okay. Das sind so diese Time-Marking-Devices, nennen sie das. Da fand ich sehr spannend. Um uns als ZuschauerInnen das begreiflich zu machen mit der Zeitschleife und dass wir immer ganz genau wissen, wo wir uns befinden. Und ich finde den Film insgesamt auch wirklich gut gestaged, weil diese gesamten Figuren, die wir auch am Ende alle in der Schlussszene sehen, die auch irgendwo nochmal eine Bedeutung im Film haben, die werden uns auch zum Anfang auch immer gezeigt. Also das ist cool gestaged. Also muss ich wirklich sagen. Udo, du wolltest was dazu sagen.
Es ist unfassbar großartig in diesem Film, wie wahnsinnig gut besetzt alle Nebenfiguren sind. Ne? Also gerade wenn du das so erzählst, fällt mir das wieder auf. Ich finde das so cool. Diese ganzen einzelnen Personen, die haben alle sowas Markiges, sowas Charakterstarkes, sowas Eigenes. Und das liegt wirklich an der Qualität der Darsteller und Darstellerinnen hier. Also was da für ein Feuerwerk an kleinen Gesten und Mimik und so kleinen Fingerzeigen, was da alles passiert, was mir Spaß macht. Also ganz allem voran hier Steven Tobolowsky. Unfassbar, wie der den Ned Ryerson spielt. Also allein diese eine Szene, wo er umarmt wird und dann diese Einladung bekommt und er so leicht angewidert sich wegdreht und so bückt und dann wegläuft. Da steckt so viel in dieser Körpersprache drin. Ich habe da so einen Spaß, diesem Mann zuzuhören und zuzuschauen.
Der ist auch so gut, ja.
Der ist brillant in dieser Rolle. Er ist einfach verdammt nochmal brillant in dieser Rolle. Und das ist bei so vielen so. Der Mann im Flur, der ist ganz genauso. Der hat so viel Schönes. Also diese eine Szene, wo er dann dieses Gedicht zu hören bekommt und sich so aufrichtet und ciao. Diese ganze Körpersprache und Mimik, die da auch mitgeht, ich spüre das richtig. Oder auch Chris Elliott wieder auf die Bühne springt, dann bei dieser Versteigerung. Wie er sich da so umdreht und mit der Hüfte schwingt. Und richtig genial auch dieser betrunkene Typ, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, Ralph, ich weiß es gar nicht genau. Dieser betrunkene Typ vor diesem Auto, als er gefragt wird, ob er lieber vor dem Auto kotzen will oder im Auto kotzen will. Was der in dieser Sekunde mit seinem Körper macht, ich nehme ihm das Betrunkensein 1:1 ab. Oder auch als er sagt mit diesen, er möchte noch 2 Pfannkuchen haben, dieser Gesichtsausdruck und auch diese Art, wie er da schwankt, das ist brillant. Und das sieht man selten in so einer hohen Qualität durch alle Nebenfiguren durch. Also das ist, da ist dieser Film wirklich ein Ausnahmetalent, war also, dass das so geballt ist und in wirklich jeder einzelnen Nebenfigur so funktioniert und passt und stimmt. Wow, wirklich verneige ich mich vor. Das ist das, wo ich die ganze Zeit Spaß dran habe und auch jedes Mal wieder Sachen entdecke, wenn ich den gucke, die mir gefallen, die mir Spaß machen, die mir ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Und also Ned Ryerson ist ganz vorne mit dabei. Der ist einfach so der brillante Punkt dieses Films. Ich muss immer lachen. Immer und immer wieder. Alleine, wie er sich umdreht, als er diesen Faustschlag bekommt. Und diese halbe Sekunde dann noch so in die Kamera blickt, während er da umkippt. Das ist einfach fantastisch. Unglaublich.
Willst du noch was dazu ergänzen, Fred?
Bin ich voll dabei.
Ich finde das tatsächlich sehr bemerkenswert, weil, und Udo hat das jetzt gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, das ist die wirklich... Die ganze Vorarbeit, die Vorproduktion, was diesen Film betrifft, wie die das geplant haben, um das dann halt auch so stagen zu können und so ausführen zu können. Und Harold Ramis hat ein sehr schönes Statement dazu gemacht, nämlich was die Arbeit eines Regisseurs betrifft und hat das anhand eines roten Autos, hat er das dargestellt. In dem Film gibt es ja die Verfolgungsjagd mit der Polizei. Und das ist in so einem roten, ich weiß gar nicht, was das ist, Mustang oder irgend sowas, sitzen die ja da drinnen. Und da sagt er als Regisseur, kommt jemand an, sagt, du möchtest ein rotes Auto, was möchtest du für ein rotes Auto? Möchtest du es weinrot, hellrot, dunkelrot? Dann welche Marke soll es sein? Soll da 3 Türen oder 4 Türen oder 5 Türen haben? Dann kommt dann irgendwann das Auto an. Dann fragen sie ihn, soll das Auto sauber sein? Soll das Auto dreckig sein? Soll das Rost haben? Soll das Felgen drauf haben, ja oder nein? Soll da viel oder wenig Luft drauf sein? Soll die Türe eingedellt sein? Also ganz viele Fragen und er muss die alle beantworten und dann fährt dann dieses Auto irgendwann in dieser Szene dann halt und er muss nur sagen, wo das genau langfahren soll und das macht er aber mit so vielen anderen Dingen in dem Film eben halt auch. Und das würde bedeuten, dass du eine verdammt gute Vorarbeit machen musst im Vorfeld, damit alle eben halt reibungslos arbeiten können, damit die Vorproduktion laufen kann, damit du den Film drehen kannst. Also viele Entscheidungen, die im Vorfeld getroffen werden müssen. Und ich habe das auch selber auch an anderen Sets selber auch erlebt, dass viele genau mit dieser Arbeit komplett überfordert sind. Ich selber war auch schon häufiger an irgendwelchen Sets auch mal mit als Statist oder als Kleindarsteller mit unterwegs und habe halt gesehen, dass sowohl Regie als auch Regieassistenz gerade, wenn es um Komparsen geht, wahnsinnige Herausforderungen haben in der Form von Authentizität reinzubekommen, weil die immer genervt sind. Alles guckt immer nach die Hauptdarstellern und passt da das Licht und sitzt da das Make-up. Haut der Ton dahin. Na, und am Ende müssen die Kleindarsteller irgendwie gerade so mal schnell durchs Bild rennen und dann ist halt auch gut. Und hier siehst du aber eben halt, dass alles, was im Hintergrund passiert, eben halt verdammt wichtig ist. Das heißt, da muss sich ja jemand wirklich richtig drum kümmern, intensiv und das durchdenken. Da müssen auch die Nebendarsteller auch eine Backstory haben. Da gehst du als Regisseur hin, sagst du, hey, deine Figur soll so und so darstellen. Ich stelle mir das und das vor, mach dir mal bitte eine schöne Backstory. So, da musst du ganz kurz noch Rücksprache halten, da war's das. Das macht wahrscheinlich hier der Assistant Director in Absprache mit dem Director. Was ich aber nur sagen will, es ist halt eine verdammte Sisyphus-Arbeit, die sich aber auszahlt. Und ich finde, das hat das bei dem Film definitiv gemacht. Der ist wirklich, wirklich, du hast es schön gesagt, bis in die Nebenrollen perfekt besetzt und die machen das authentisch. Und das geht eben halt nur, weil du sie richtig besetzt hast und sie richtig gebrieft hast.
Voll. Und das also wirklich auch in kleinsten Rollen, wo man denkt, wie kann denn da noch eine Charakterstärke drin sein? Das sieht man zum Beispiel bei dem Barkeeper. Der Barkeeper sagt kein einziges Wort, aber der macht so viel Kleines mit seinem Gesicht, dass man direkt die Stimmung auffängt und diesen Schmunzler auffängt. Und ich musste also mehrfach bin ich aufgemerkt und hab mir einfach angeguckt, wie er reagiert. Und das ist genial, der macht das großartig. Und das ist hier nur ein Beispiel von so unfassbar vielen Beispielen. Und das ist also selten in so einer Brillanz, dass das in einem Film mit so vielen Randfiguren, die alle irgendwie doch eine wichtige Rolle spielen, dass das so gut funktioniert. Also Hochleistung, höchstes Niveau, was diesen Punkt angeht, durch den ganzen Film durch, von Anfang bis Ende.
Super. Vielleicht mal was kurz dazwischen geschoben, was vielleicht etwas kritischer ist, denn der Film hat bei all den vielen positiven Punkten natürlich auch den ein oder anderen Kritikpunkt, wie ich finde, der auch gerade heute noch relevant ist. Und einer der Punkte ist, dass die Rita in dem Film, übrigens, ich habe den ja heute ja auch nochmal in OV gesehen, ich finde übrigens ihre Stimme von Andie MacDowell bedeutend besser als die deutsche Synchronstimme. Und das, obwohl ich den Film bestimmt 20 Mal in Synchronisation gesehen habe, aber habe heute festgestellt, es funktioniert besser, weil sie besser wirklich auf Phil reagiert und das in ihrer Stimme sich auch widerspiegelt. Ich weiß nicht, habt ihr den auch in Englisch gesehen?
Nein, nee, ich habe auf Deutsch geschaut.
Ich hatte es vor, ich habe es mir so fest vorgenommen, boah, aber ich bin so gewöhnt an diese Synchrofassung, ich konnte es nicht, ich habe es nicht über mich gebracht.
So eine kritische Frage, die damals und heute noch im Raum schwebt, ist, dass ja der Phil Connors Leute manipuliert, um eben halt an Dinge ranzukommen. Zum Beispiel diese Nancy, die wir vorhin schon mal mit erwähnt haben, die reißt er in Anführungszeichen auf, indem er sie vorher ausfragt. Fragt nach persönlichen Details, um sie dann später darauf ansprechen zu kommen und zu simulieren, als würde man sich kennen. Und wenn man es genau nimmt, macht er das aber eigentlich im gesamten Film mit Rita. Das heißt also, er fragt so viel, er weiß so viel über sie, dass er weiß, wie er darauf antworten kann. Sprich also, er ist ja schon manipulativ die ganze Zeit. Und das wollte ich mal ganz kurz mit in den Raum werfen, so als Diskussionspunkt. Denn tatsächlich ist mir das auch so ein bisschen aufgefallen. Nicht sehr sauer, aber es war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so ein bisschen Bauchschmerzen habe ich da schon. Und Udo, wie siehst du das? Hast du das auch gesehen und wie ist dir das aufgefallen?
Ja, voll, natürlich habe ich das gesehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser Typ ist, und das muss ich jetzt mal klar formulieren, der ist durch den gesamten Film durch ein Arschloch. So, fertig. Und also das ist was ich auch den ganzen Film sehe und spüre, und das geht auch am Ende nicht dadurch weg, dass er dann irgendwie netter ist, weil ich dann selbst dann sein Verhalten immer sehr als sehr arrogant, als sehr hochnäsig empfinde, und auch dann empfinde ich den immer noch irgendwie als Arsch, der ein paar nettere Anteile in sich gefunden hat. Ja, gut, der hat eine Entwicklung gemacht, aber ich bleib dabei, ich finde ihn komplett unsympathisch. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass er auch komplett unsympathisch sein soll. Das ist auch das, wo ich vorhin dann beim Fred ein bisschen reingegrätscht bin mit dem, ja, der erfährt eine Wandlung, aber ich sehe nicht, dass er so altruistisch wird, dass er so komplett sich mit allen seinen Wesenszügen verändert. Für mich ist der am Ende immer noch echt unangenehm. Ein unangenehmer Mensch, mit dem ich nicht unbedingt gerne viel Zeit verbringen würde. Ja. Auch wenn diese Figuren das anders sehen. Aber das passiert ja alles nur, weil er die Figuren so wahnsinnig gut kennt. Und ich nehme ihm nicht ab, dass er danach der netteste Mensch der Welt ist. Beim besten Willen nicht. Das Manipulative ist definitiv da, und der Film zeigt da auch ganz klar ein paar Abgründe unserer menschlichen Seele, und das halt noch in nicht übersteigerter Form. Das ist angeteased, das ist angedeutet, das wird hier und da mal angestriffen, aber also Phil ist echt kein Sympath. Und das ist er zu keinem Zeitpunkt in diesem Film für mich.
Das Spannende ist halt, dass ich das Gefühl habe, dass der Film das aber nicht so darstellen möchte, wie du es empfindest, sondern dass der mir sagen möchte, er hat sich gewandelt und da ja ganz offiziell die buddhistische Lehre und die, ne, da ein bisschen drunter liegt und dieses Finden hin zum Perfekten, also zum Nirvana, zum mit im harmonisch selbstlosen Menschen hin ist, quasi habe ich beim Schauen halt das Gefühl, er soll dieser Idealmensch am Ende so ein bisschen geworden sein und ich nehme ihm das nicht ab. Ich glaube, das ist die unterschiedliche Empfindung. Dass ich ihn halt immer noch, genauso wie du, immer noch nicht als Sympath sehe am Ende, aber das Gefühl habe, der Film möchte ihn mir als diesen darstellen.
Basti, wie empfindest du das?
Also ich sehe da zwei Sachen. Zum einen ist es natürlich Bill Murray selber. Bill Murray kommt wirklich aus jeder Pore eben halt aus dieser Figur heraus. Und der kommt wahrscheinlich auch einfach nicht aus seiner Haut. Was es natürlich dann halt auch schwieriger macht, dann eben halt genau diesen letzten Sprung eben halt zu geben, dass er sozusagen dieses Altruistische, dieses Selbstlose wirklich an den Tag legt und sein alter Ego abwerfen kann, also echt abwerfen kann. Den Sprung sehe ich nicht, weil es Bill Murray nicht kann. Der kann das nicht. Das kriegt man nicht hin. Da ist immer noch sozusagen dieses Quäntchen, ich bin eben halt hier irgendwie ironisch, sarkastisch, irgendwie ist noch irgendwie mit drinnen. Das schwingt halt mit. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich halt auch ganz klar, ich glaube, der Film versucht es schon, nämlich dieses Interesse an Rita ist ja dann am Ende erstmal gewichen, weil dann kümmert er sich darum, dass er Klavier spielt, dann ist er für alle anderen da und hilft denen, rettet den Jungen, wo sozusagen sich dieses Interesse auf diese komplette Stadt ausweitet. Da hätte man sozusagen eine klarere Grenze ziehen müssen, ne? Einfach sagen können, okay, dann gehe ich nicht mehr auf Jagd nach Rita, sondern ich will mich um mich kümmern, dass du diesen Part nochmal ein bisschen besser rausarbeitest, um das klarzulegen, dann kann das Ende auch besser funktionieren. Jetzt ist es alles ein bisschen wie so aus, na, ich will nicht sagen einem Guss, aber es ist, wirkt schon so, na, schon ein bisschen sehr zu sehr gestaged da an der Stelle. Und in Verbindung mit Bill Murrays Spiel würde ich sagen, funktioniert nicht ganz, aber ich weiß, was der Film vorhat. Und das funktioniert dann trotzdem irgendwie. Also das sozusagen, das ist ein bisschen, ich sag mal so, die ein bisschen künstlich überhöht, aber ich weiß, was sie da machen.
Und ich glaube ehrlich gesagt, Harold Ramis wollte Murray genau deswegen. Die haben sich genug andere Menschen angeguckt, es waren genug Leute im Gespräch für diese Rolle, die das alle anders hinbekommen hätten, dann, ne, für diesen Schlusspart da diesen sehr sympathischen Menschen hinzubekommen. Aber Ramis hat sich ganz klar hier für Murray entschieden und ich glaube genau aus diesem Punkt. Und das ist ja dann auch ein interessantes Ding, darüber nachzudenken, okay, der ist ein unangenehmer Mensch und das bleibt er auch. Und trotzdem findet der da halt so ein paar gute Parts in sich und entwickelt entwickelt sich so, dass er liebenswerter wird. Und das sehe ich dann schon, dass er liebenswerter wird, auch wenn ihn das noch immer nicht zum Sympathen macht. Also von daher, ich finde das ganz cool, dass das eben für mich nicht so ganz was von ganz schwarz zu ganz weiß ist, sondern eher von so einem ziemlich dunkelgrau zu einem eher hellen Grau. Ich finde das ganz cool. Und ich, also für mich persönlich wirkt das auch sehr gewollt genauso. Weil sonst hätten sie einen von diesen vielen anderen Namen genommen und nicht Bill Murray. Weil Bill Murray kann vieles, aber der kann nicht super sympathisch. Kann er nicht.
Es hieß wohl, dass Tom Hanks für die Rolle auch vorgesehen war und das genau, weil er zu abgelehnt wurde, weil er zu lieb ist, also von Harold Ramis.
Oh Gott, mit diesen Menschen hätte ich diesen Film vielleicht maximal zweimal gesehen und nie wieder, weil ich bin einfach kein Tom Hanks-Fan und ich habe mir das vorgestellt in dieser Rolle und ich kann mir das sehr gut vorstellen und es hätte für mich den Film zerstört. Muss ich wirklich sagen, wie es ist?
Ich hab mir das die ganze Zeit übrigens immer so vorgestellt, der Vergleich nämlich mit jemandem, der im Gefängnis sitzt wegen einer schweren Straftat und jetzt lebenslänglich bekommen hat und ganz viel Zeit in diesem Gefängnis eben halt verbringen muss, mit sich selbst auseinanderzusetzen, der gezwungen ist, der gar keine andere Möglichkeit hat, abgeschnitten von draußen, nur noch in sich selber reinzuschauen. Und diese Parabel, die ist mir mehrfach jetzt gekommen in der Recherche, also ich bin drauf gekommen, ich habe tatsächlich sie nirgendwo gelesen. Habt ihr die irgendwo gelesen? Also aber es drängt sich wirklich so auf, du bist gezwungen, sich mit dir selber auseinanderzusetzen und da komme ich auf so einen Gefangenen. Und wenn der aus dem Gefängnis rauskommt, dann wird trotzdem sein Verbrechen immer an seiner Schulter haften, egal wie geläutet er ist, es wird aber trotzdem da dran haften. Und die Leute draußen werden ihn, genauso wie wir hier Phil Connors eben halt auch immer noch unsympathisch finden, auch unsympathisch finden, egal wie die innerliche Wandlung stattgefunden hat. Und finde ich eigentlich sehr passend eigentlich.
Ja, doch gehe ich mit. Gefällt mir ganz gut. Ja, es stecken ganz viele düstere Dinge hier drin. Und also auch wenn sie eben nur so angetitscht werden.
Genau, das Potenzial ist halt, die Grundidee ist einfach, deswegen ist die auch so gut, weil da sehr viel drin steckt und das ist super, das finde ich auch gut. Und Gefängnis eben auch, jeder Tag ist wieder der gleiche. Alles läuft gleich ab. Ja.
Und ein Mensch, egal welcher Mensch das ist, schafft es halt nicht, sich so komplett zu ändern, dass überhaupt nichts mehr vom Ursprung da ist. Das funktioniert so nicht. Ein Mensch behält irgendwelche Wesenszüge von vorher und irgendwas bleibt immer übrig. Auch wenn sich die Dinge verändern, bleibt man ja dennoch in irgendeiner Art und Weise dieser Mensch in manchen Dingen. Und das, das wird ja auch ganz gut verpackt und rübergebracht. Also,
ja, das hatte ich heute anders empfunden. Das war halt meins. Dass es eben doch wie komplette Selbstaufgabe ist. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass ja Bill Murray und Harold Ramis richtig dicke Freunde waren, bis zu diesem Film.
Bis zu diesem Film, ja.
Und was man in diesem Film, finde ich, auch nicht ansieht, ähnlich wie bei Twister war es ja ein bisschen ähnlich auch, ne, dass da wahnsinnige Spannung am Set war, dass sich Harold und Murray und Ramis quasi am Set teilweise exzessiv gestritten haben, weil Murray ist auch irgendwie düsterer, melancholischer, wollte den Film. Und danach die Freundschaft zerbrochen ist. Mhm. Finde ich auch erstaunlich, dass man immer wieder erstaunlich, wenn man sowas hört, auch vom Set, als wenn sich das im Film gar nicht widerspiegelt.
Das stimmt, aber ich kann mir halt auch vorstellen, ich glaube, hier ist so ein, das ist so ein Film, da sind alle auf ihren Zenit geraten. Das ist ein Film, wo ganz viele Menschen wirklich, wo so ein Wunder passiert ist, dass alle zusammenkommen und das Beste aus sich rausholen, das Krasseste aus sich rausholen und so ein Meisterwerk erschaffen. Auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, genau das ist passiert und das führt natürlich auch zu Spannungen und auch zu Explosionen. Und also ne, Ramis und Murray haben so viel zusammengearbeitet und kannten sich so eng und so gut. Mhm. Und vielleicht ist genau das dann passiert, weil das so nervenaufreibend ist, weil da so viel drinsteckt, so viel Energie, so viel Leidenschaft, so viel Arbeit, so viel Zeit und dann parallel noch die ganzen privaten Dinge, die da drumherum passiert sind, dass es da einfach zu sehr explodiert ist. Aber dass vielleicht auch genau deswegen dieses Werk so entstehen konnte, wie es entstanden ist, dadurch, dass alle Dämme brechen, alles ein bisschen explodiert und so. Vielleicht braucht es manchmal diese unfassbare Energie, damit was richtig Besonderes entstehen kann.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich, es ist wirklich sehr hart, wenn du so ein Filmprojekt, das sind ja meistens so, ich sag mal, halbes Jahr bis 4, 5 Jahre, die du in so einen Film wirklich investieren kannst, von Vorproduktion bis Postproduktion, hast so viele Gedanken reingeflossen, du hast mit vielen Menschen gesprochen und musst sozusagen diese, als Regisseur, diese künstlerische Gesamtleitung wirklich am Laufen halten. Das muss funktionieren. Und dann hast du jemanden wie Bill Murray, der vor allen Dingen eins ist, egozentrisch. Und der dann einfach Dinge anders macht oder einfach nach seiner Laune halt geht. Und das ist schon anstrengend, wenn du gegen so jemanden arbeiten musst, mit dem du eigentlich befreundet bist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das halt auch zehrt. Also ich werde wahrscheinlich genau dann auch nachtragend, eben halt, weil du so viel Verantwortung hast, auch für andere Menschen. Mhm. Und das nicht wegen einem Menschen sozusagen jetzt hier alles zunichte machst. Weil am Ende, wenn er brutal chargiert hätte und gesagt, das lassen wir jetzt so drinne, dann kann der ganzen Film damit ruinieren. Und da gibt es viele Beispiele, wo Schauspieler einen Film ruiniert haben. Ja, also wir kennen ja alle Nicolas Cages und William Shatner da draußen.
Ja, ja, schöne Beispiele, gefällt mir.
Genau, und da sehe ich eben halt, also ich kann das komplett nachvollziehen. Ich kann Harold Ramis wirklich komplett nachvollziehen, dass er sagt, so, weißt du was, du kannst gestorben bleiben, geh weg.
Ja, voll, absolut. Ah, Ramis, echt guter Mann, guter Mann.
Also auf jeden Fall, er fehlt mir wirklich sehr. Deswegen hatte mich diese eine Szene im, ich glaube, wie hieß der, Ghostbusters Afterlife, diese Szene, wo der auftauchte, schon ein bisschen zu, fast schon zu Tränen gerührt, weil ich mich wirklich gefreut habe, ihn zu sehen. Ja, fehlt mir schon. Fred, ich habe immer noch eine Frage an dich. Du hast es jetzt schon bestimmt viermal gedroppt und mir ist das in der Recherche natürlich auch aufgefallen. Und zwar geht es hier um den eingebauten Buddhismus. Also buddhistische Konzepte, Wiedergeburt, Karma. Was hast du da jetzt rausgefunden für dich oder was hast du vielleicht auch in der Recherche rausgefunden? Was steht dem Film da an in diesen Punkten?
Das wurde immer nur angeschnitten und ich fand es, ohne groß nachgedacht zu haben, sehr schlüssig, dass dieses immer wieder aufzuwachen, ist ja wie die Wiedergeburt im buddhistischen Kreis des Lebens oder wie auch immer. So sattelfest bin ich nicht im Buddhismus. Also die permanente Wiedergeburt, um halt zu einem besseren oder eben auch schlechteren Lebewesen zu werden, um aber letztendlich am Ende eins zu werden, aus dem Lebenskreis eigentlich erlöst zu werden. So weit geht der Film hier nicht. Der Wiedergeburtszyklus und dann natürlich als moralische Lehre. Ich finde, der Film ist schon ein bisschen moralisierend. Mit seiner Umwelt halt in Harmonie leben, Menschen helfen oder prinzipiell helfen und auf sein eigenes Wohl möglichst zu verzichten oder das zurückzustellen gegenüber anderen Bedürfnissen. Ich hoffe, das habe ich gut so zusammengefasst und da führt der Film, also der Wiedergeburtszyklus ist natürlich permanent drin und der macht das quasi einmal erst nach unten hindurch, bis er in der Depression angekommen ist und komplett verzweifelt ist, nachdem er ganz viel manipuliert hat und sonst was. Und dann arbeitet er an sich selbst und steigt dann mit jedem Zyklus halt und nach 10.000 Klavierübungsstunden irgendwann in die komplette Harmonie auf. Und das ist, und es ist ja offensichtlich, also es wurde ja auch angelegt oder inspiriert von genau diesem buddhistischen Grundgedanken her. Das ist das, was ich dazu gelesen habe. Das steckt da ein bisschen drin.
Hast du noch was dazu gelesen, Udo?
Nee, also ich habe auch gelesen, dass es mit diesen Prinzipien zusammenhängt und kann jetzt da einfach sehr mitgehen mit dem, was Fred da so zu gesagt hat. Aber ich stecke jetzt selber einfach nicht so tief in der Thematik drin. Ich sehe, dass das hier drin ist und dass das auch eindeutig irgendwie Inspirationsquelle war. Aber dadurch, dass ich halt so meinen ganz eigenen Blick auf diesen Film habe und auf die Sachen, auf die ich da so achte und so weiter, ist das für mich halt einfach, das ist so drin und das akzeptiere ich so. Aber das ist jetzt nichts, was mich da groß beschäftigt hat, muss ich gestehen. Hat dich das beschäftigt, Basti?
Nee. Kann ich wirklich sagen, weil das ist in gefühlt jeder Religion gibt es irgend mythisch aufgeladen irgendwas mit einem Leben nach dem Tod, Leben im Paradies und weiß der Fuchs was. Also es gibt so viele mögliche Sachen, da habe ich mir weniger Gedanken drum gemacht, weil ich fand hier das Spiel im Kleinteiligen, dass man sozusagen raus aus diesem großen, rauen Alltag in so eine kleine, so wirklich so eine Kleinstadt reinkommt, dass genau dort das passiert, fand ich eben, hat die großen Fragen nicht so sehr aufgemacht, sondern ich sehe es im Menschsein untereinander. Da sehe ich sozusagen diese Themen drin. Wie wichtig ist sozusagen die eigene Perspektive? Wie viel Einfluss habe ich sozusagen darauf, auf das Handeln der anderen Menschen, wenn ich mich sozusagen nur vernünftig verhalte? Und das ist tatsächlich auch mit einer der Gründe, warum ich den Film rausgesucht habe für den Jahresabschluss. Denn da draußen verwandelt sich ziemlich viel gerade in wirklich Hass. Und Menschenliebe, das Nahestehen, sich gegenseitig unterstützen und helfen, das wird hier gerade unterwandert und unterspült. Und ich finde das ganz furchtbar. Und ich finde, hier in diesem Film sieht man, wenn man so eine zynische Grundhaltung hat, dass es vielleicht ganz cool ist, einfach mal diesen Standpunkt einfach mal zu überdenken. Woher kommt der eigentlich? Und wenn in dem Film wird es nicht thematisiert, woher der kommt, aber was kannst du draus machen und was kann ich daran ändern, dass es vielleicht besser wird? Und das fängt mit mir an. Finde ich tatsächlich wirklich ein schönes Statement.
Ja.
Besser als religiöse Themen.
Mit dem absolut. Statement gehe ich auch mit. Ja.
Ja, voll. Und mich interessiert Religion da einfach auch nicht tief genug. Ne? Was mich interessiert, wenn ich Filme gucke, und das stelle ich ganz, ganz oft wieder fest, ist, wirklich die kleinen Geschichten. So die kleinen Geschichten, die menschlichen Geschichten und die Underdogs und die Randfiguren und so. Da habe ich ein Herz für und das bedient dieser Film total. Und damit beschäftigt sich mein Kopf einfach viel mehr. Also das, ja, es ist drin, aber es ist so unglaublich viel in diesem Film drin, dass es da findet halt jeder Mensch auch mit den eigenen Ideen und Grundvoraussetzungen eigene Themen. Und das ist schön.
Ein wichtiges Thema, worüber wir unbedingt nochmal fix sprechen sollten, wäre vielleicht mal das Thema der Murmeltiertag selber. Der beruht ja tatsächlich eigentlich eher auf einer Murmeltierjagd. Da wurden bis 1900 Äppelstückchen die Murmeltiere noch gejagt, bis dann wirklich dann der Murmeltiertag, wo dann der Winter vorausgesagt werden sollte, ob er eben halt noch bleibt oder jetzt vorbei ist, dann festgelegt wird. Und ich wollte euch fragen, dieser Murmeltiertag, spielt er in irgendeiner Art und Weise eine Rolle für euch seit dem Film? Wusstet ihr davor schon? Und was haltet ihr denn von diesem, wie ich persönlich finde, merkwürdigen Brauch? Wie die meisten Bräuche sehr merkwürdig sind, aber Udo.
Es wirkt auf mich unfassbar amerikanisch. Ich mag solche großen Feste nicht, sei es Schützenfest, sei es sonst was. Und ich gucke mir das an und muss da einfach nur schmunzeln. Das wäre eine Veranstaltung, würde das hier in Düsseldorf stattfinden, wo ich einen riesen, riesen, riesen Bogen drum machen würde. Und das jedem gönne, der oder die da Spaß dran hat. Ey, keine Frage. Jeder Mensch soll die Feste feiern, die Freude bereiten. Das ist mir total wurscht. Aber also das ist eine sehr seltsame Tradition. Ich mag das Murmeltier, das ist ein süßes Murmeltier, auch wenn es ganz schön beißen kann, offensichtlich. Aber ansonsten ist das so ein Festtag wirklich, ey, boah, kann man mich mit jagen. Tatsache.
Ja, ich habe das nach dem Film immer wieder sofort vergessen und das Murmeltier steht für mich für die Zeitschleife, so wie es der kulturelle Impact ja auch von dem Film ist. Aber dass dieses Fest gab, das oder gibt da, das ist so eine Sache, die hängt mit dem Film zusammen, außerhalb des Filmes, ist das für mich nicht existent. Habe ich mich in die Tour gefragt. Es hätte mich nicht gewundert, wenn das auch eine Erfindung vom Film gewesen wäre. Genauso wenig, wie es mich nicht wundert, dass es das auch tatsächlich gibt, aber es ist so typisch einfach. Man hätte es auch von der KI quasi erfinden können, so einen amerikanischen Dorffeiertag zu einem Tier. Das ist schon, ja, ist einfach absurd irgendwie.
Hier vielleicht eine Frage an unsere bayerischen ZuhörerInnen da draußen, ob ihr irgendwelche merkwürdigen Dorffeste bei euch kennt, die nach irgendwelchen Tieren benannt sind, mal in die Kommentare. Da vermute ich dann doch noch das ein oder andere merkwürdige Jagdfest. Kann ich mir allerdings auch in Sachsen vorstellen.
Ja, eigentlich gibt's da relativ viele Regionen in Deutschland, wo ich mir das sehr gut vorstellen kann. Im Schwarzwald gibt's da bestimmt auch irgendwas Nettes.
Ja. Damit. Haut mal raus, was es da für merkwürdige Kuriositäten gibt.
Bing!
Ich schreibe mir alle Noten. Genau, noch einen Bing. Der Film wurde in Woodstock gedreht, Illinois, und nicht in Punxsutawney. Also das stand sozusagen Pate hier für Punxsutawney, denn Punxsutawney ist viel, viel, viel kleiner. Die haben noch nicht mal einen Marktplatz. Und deswegen hat man gesagt, wir drehen das in Woodstock. Und die haben das gedreht wirklich in der kältesten Jahreszeit überhaupt. Denn der Himmel ist meistens bewölkt. Und die Blätter haben noch kein Grün und da sollte der Film angesiedelt sein. Ja, und da waren teilweise Minusgrade. Die mussten Szenen mehrfach abbrechen, weil denen die Gesichter eingefroren sind. Das muss wahnsinnig kalt gewesen sein. Und unter dieser Prämisse muss ich sagen, also liefern die Schauspieler draußen wirklich echt ab. Ich habe das nicht gesehen, dass da vielleicht teilweise -12 Grad waren oder so. Habe ich nicht gesehen. Nee. Ich weiß nicht, wie ging es euch da?
Ich habe schon gesehen, dass es sehr kalt aussieht, definitiv. Ja. Also aber nicht so, dass die Leute jetzt total abschlottern, ne? Aber also schon teilweise an dem Atem, teilweise aber auch so ein bisschen wie die Leute da spielen. Also auf mich wirkt das schon richtig kalt, definitiv.
Kalt, aber nicht -10 Grad kalt.
Nein.
Ich würde, vielleicht fühlt sich das ja da auch ein bisschen anders an, aber ich würde bei -10 Grad nur die ganze Zeit nur gebückt irgendwie zum nächsten Ofen rennen. Da so rumzustehen ist schon echt.
Deutschland -10 Grad ist aber auch ein Spezialfall, ne? Wenn hier die Luft noch ein bisschen nass ist und der Wind da durchfegt und so. Also da sind glaube ich, wirklich die Regionen ganz, ganz unterschiedlich, wie krass das so ist. Wenn das eine sehr trockene Kälte ist mit wenig Wind, ist das, glaube ich, viel, viel besser auszuhalten.
Genau, vielleicht noch zum Abschluss, ich wollte es nicht unerwähnt lassen, für viele ist das schon ganz toll wichtig, für mich eher nicht so, George Fenton, der hier die Musik gemacht hat und allgemein auch die Musik im Film, müssen wir unbedingt drüber sprechen. Der Score an sich selber finde ich persönlich zu kitschig. Der bringt mir überhaupt gar nichts. Ich finde ihn in einigen Szenen teilweise unnötig. Da hätte ich mir ein bisschen was anderes für die Untermalung gewünscht. Das ist aber wirklich nur mein Geschmäckle. Was hingegen wiederum sehr gut funktioniert, ist die Musik im Film. Und ich muss hier wirklich an der Stelle unbedingt erwähnen, halt einfach Pennsylvania Polka. Das ist ein Ohrwurm, den man nicht wieder los wird. Und bei uns zu Hause reicht es schon, wenn man dieses Bam, 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 Bam macht. Dann wissen alle Leute sofort, was gemeint ist. Und dann hast du diesen Ohrwurm. Und das ist unser Running Gag.
Das ist so
auch
geil.
Natürlich, auch das I Got You, Babe ist auch untrennbar jetzt mit diesem Film verbunden. Mhm. Also da finde ich die Musikauswahl wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich mag auch dieses Konzert mit dem Piano am Ende, wo er dann spielt, wo die Jazzband dann noch ein bisschen upswingt. Das finde ich eigentlich alles sehr cool, aber den Score mag ich nicht. Das wollte ich noch ganz kurz zur Diskussion freigeben. Wie fandet ihr die Musik beziehungsweise auch den Score? Ich fange mal mit dir an, Fred.
Ich habe relativ wenig drauf geachtet. Ich habe beim zwischenzeitlich gedacht, hat der Film Hauptscore. Ich habe vor allem eben Pop und Rock und was auch immer eben für also Stücke wahrgenommen und ganz kurz und dachte, oh schön, und war dann wieder in der Geschichte. Ich habe wenig auf die Musik geachtet. Deswegen gleich weiter an Udo geben.
Oh, ich habe da überhaupt gar nichts hinzuzufügen. Ich unterschreibe eure Worte. Die Songs sind fantastisch, die bleiben bei mir kleben, die machen mir richtig Freude, sowohl die Polka als auch hier Sonny and Cher. Aber ansonsten, der Rest ist so, ja, ist so da. Alles gut.
Sehr schön. Okay, ich denke, also es gibt so viel noch, was man über diesen Film noch sagen kann. Es gibt so viele tolle Trivia-Notes gibt's noch. Es gibt noch philosophische Fragen, die wir hier noch besprechen könnten. Aber das würde den Rahmen dieses Podcasts auf jeden Fall sprengen. Deswegen ich sehr gerne ja ins Fazit einleiten möchte. Gibt's noch irgendwelche Anmerkungen eurerseits?
Nope.
Nö.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach in das Fazit reingehen und der Udo, der darf mit seinem Fazit zu und täglich grüßt das Murmeltier beginnen.
Bing! Ja, ich habe Spaß an diesem Film. Ich bin froh, dass wir den hier jetzt nochmal besprochen haben, weil ich den wirklich viel zu lange nicht gesehen habe und erstmal wieder reinspüren musste, wie großartig ich den finde. Und das, ich habe, glaube ich, alles erwähnt, warum ich den so großartig finde. Deshalb kann ich das ganz kurz fassen mit, ich ganz persönlich habe fast keine ernsthaften Kritikpunkte, weil ich den als Feel-Good-Film sehe, der mich mitnimmt, der mich schmunzeln lässt, der mir gute Laune macht, der schafft, dass ich wirklich viel, viel grinsen und lachen muss. Und vor allem, der eine Verbindung instant, super schnell aufbaut zu all diesen kleinen, wunderbaren, tollen, wahnsinnig gut gespielten Figuren, seien es einige Hauptfiguren, aber halt auch die ganzen vielen kleinen Nebencharaktere. Und mir wird in diesem ganzen Film nie langweilig. Mir wird in diesem ganzen Film nie fad, sondern der schleust mich durch, obwohl wir immer wieder den gleichen Tag erleben. Und ich habe einfach richtig große Freude und gehe nach dem Film. Ich habe ihn jetzt auch zweimal hintereinander geguckt, einmal gestern Abend, einmal heute Morgen. Und gehe da einfach zufrieden und ein bisschen besser gelaunt raus. Und das finde ich, ist eine Hausnummer, das kriegen wenige Filme so hin. Und vor allem wenige Filme so hin, die ich schon so dermaßen oft gesehen habe. Denn ich kann es nicht zählen, wie oft er damals im Fernsehen und auf VHS dann durchgelaufen ist. Mhm. Also großes Teil, macht mir richtig Freude und gehört für mich in diese kalte Weihnachtszeit oder jetzt gerade so zwischen Weihnachten und Silvester. Das passt ganz tadellos da rein. Danke fürs Mitbringen. Der hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Vielen lieben Dank. Und Fred, wie sieht's bei dir aus?
Ich schließe mich mit fast allem an. Es ist ein wunderbarer Film und ich habe ganz viel Spaß gehabt. Und Udo sagte ja am Anfang heute beim Podcast auch, es gibt mal so Tage, da gibt man dem Film 2 Punkte und am nächsten Tag 10. Und heute hatte ich halt am Ende des Films, hat mich der Film eben verlassen. Aber ich bin mir sicher, das hat er die ersten 5 bis 10 Mal gucken nicht gemacht. Beim nächsten Mal werde ich da auch in einer anderen Stimmung sein. Es wird einfach nur ein Stimmungsding gewesen sein.
Mhm. Ich greife das Stimmungsding mal auf, weil als ich nämlich den Film vor ein paar Wochen gesehen hatte, war ich gut unterhalten. Ich fand den auch wirklich gut, aber nicht herausragend, wie ich den so abgespeichert hatte. Hab kurzes bisschen sacken lassen, reflektiert, mir vor allem viele Fragen natürlich auch für den Podcast ausgedacht. Und als ich dann heute Morgen den Film gesehen habe, dann auch mit dem Audiokommentar und dann auch in OV, hat der Film ganz schön viel Magie auf einmal versprüht und verstrahlt. Das lag zum einen wirklich daran, dass wirklich Andy McDowell noch mal ein bisschen authentischer rüberkommt. Ich das jetzt auch diese Figur noch besser greifen kann. Also die funktioniert tatsächlich besser im O-Ton, man mag es kaum glauben. Arne Elsholz ist sehr, sehr, sehr dicht an Bill Murray dran. Also da ist die Synchro wiederum sehr gut. Aber ich habe vor allem diese ganze Magie um den Film drumherum heute auch noch mal ein bisschen besser verstanden. Also auch diese ganze Trivia, die ganzen Side Notes, die haben mir da schon ein bisschen mehr gegeben. Und ich habe einen ganz anderen Draufblick auf den Film und finde, dass dieser Film so eine schöne Zeitkapsel ist, mit dem man so auf so eine Reise gehen kann. Das ist wie so ein Film, so kleine, nimmst du mit auf eine einsame Insel. Na, das ist so ein Feel-Good-Film. Da kommt der Film einfach mit, weil da fühlt man sich eben halt für eine bestimmte Zeit wohl. Und ich finde es auch schön, dass er so versöhnlich ist, dass er eben halt eine optimistische Betrachtungsweise hat, denn die fehlt uns hin und wieder viel zu oft. Wir schauen uns einfach nur Social Media an, das ist eine Downward Spiral, das ist ganz furchtbar und dieser Film ist das komplette Gegenteil. Das ist so eine kleine Rettungsinsel, auf die man sich mal hinretten kann. Und das muss man einfach nur greifen, das muss man auch so akzeptieren und dann funktioniert das, denn da finde ich auch das Ende auch gar nicht so sehr kitschig. Es ist halt einfach sehr luftig und sehr leicht und das erheitert mich. Und es hat mich heute, vor allem auch mit diesem Gespräch, hat es mir noch mal ein bisschen was noch mehr gegeben. Also für mich ist das wirklich ein Feel-Good-Film, zu dem ich wirklich sehr gerne zurückkehre. Freue ich mich dann auch dann auf das nächste Mal an geeigneter Stelle. Ob das nun 2 oder 5 Jahren ist, spielt dabei keine Rolle. Schöner Film, dicke Empfehlung für alle Menschen da draußen, die den wirklich noch nicht gesehen haben sollten und den auf ihrer Watchliste haben. Holt den gerne nach. Der passt vor allem ganz gut gerade in unsere Zeit rein.
Jo.
Und damit haben wir's.
Damit haben wir's.
Schön. Sehr schön. Jungs, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch heute über diesen Film gesprochen zu haben. So ist es. Bevor wir uns jetzt hier verabschieden, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf das, was jetzt im Jahr 2025 noch auf euch zukommt. Denn wir starten natürlich gleich in den Japanuary ein und da begrüßen wir Gästin Leonore. Leonore kennen vielleicht einige Leute durch die Kollaboration mit Udos Band Low Orbit Drift auf dem letzten Album und auch auf der EP hat sie schon mitgewirkt und ich kenne Leo seit über 20 Jahren und wir machen zusammen ganz viel Kunst und ich bin froh, dass sie jetzt endlich mal im Podcast dabei ist. Wir sprechen über Akira Kurosawas Träume und dann gibt es noch ein kleines Zweiergespräch und da hat der Udo was ausgesucht. Ich bin sehr gespannt. Möchtest du es ankündigen?
Ich habe da Goke rausgesucht. Wie heißt denn der im deutschen Untertitel nochmal? Vampir aus dem Weltall heißt er, glaube ich, im deutschen Untertitel.
Genau.
Das ist ein sehr kurioser Film, der so viele Genres in sich furios vereint. Ein Fest für die Sinne, würde ich jetzt mal behaupten. Und definitiv in der Reihe kleine und kuriose Filme erfüllt er alle Kriterien auf einmal. Das wird sehr interessant.
Sehr schön. Wunderbar. Da freue ich mich schon sehr drauf auf den Japanuary. Im Februar geht es auch munter weiter. Ihr habt es schon gehört, wir haben schon eine Folge aufgenommen, die uns auf Letterboxd auch folgen. Die wissen schon, da werden wir nochmal über den Maulwurf gesprochen haben. Denn das Gespräch ist schon aufgezeichnet. Und es kommen noch viele andere schöne Filme dieses Jahr. Also 2025 geht munter weiter. Und mit diesen Worten, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Und ich sage Fred, vielen Dank für das schöne Gespräch und vor allem gute Besserung.
Danke. Vielen Dank
auch. Udo und auch dir vielen Dank fürs Gespräch und viele Grüße nach Düsseldorf.
Ja, danke schön. Schön war das.
Und dann bis dahin und ahoi. Tschüss.
Ciao, ciao.
Adios.
Okay, Leute, raus aus den Federn. Es ist saukalt da draußen.
Nee, verdammt nochmal, stopp, jetzt reicht's mir aber. Wir haben jetzt so verdammt. Nee, ich geh jetzt was anderes machen. Ich mach jetzt ein paar Liegestütze. Ich lese jetzt ein scheiß Buch. Ich spiele ein Instrument. Fuck! Ich hab keinen Bock mehr. Mir reicht es.
Was ist denn mit dem los?
Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hat er ja ein Murmeltier gegessen. Okay, Leute, raus aus den Federn. Es ist saukalt da draußen. Wir sind schließlich auch nicht in Miami Beach und... Okay, Leute, raus aus den... Okay. Okay.